Block, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Es ist Ausgabe 657 und es weihnachtet sehr. Wir präsentieren euch den Jahresrückblick 2024 für WWE. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Ja, Kai, es ist Weihnachten, nur noch wenige Tage bis Heiligabend. Bist du schon in Weihnachtsstimmung?
Absolut. Also Tannenbaum steht, Weihnachtsmarkt wird zweimal besucht, Glühwein wird getrunken, läuft.
Okay, ich muss den Weihnachtsbaum noch kaufen, wenn wir hier den Podcast aufnehmen. Das werde ich heute machen, nach der Aufnahme. Aber ja, der Jahresrückblick steht mal wieder an. Und der Jahresrückblick ist ja auch eine schöne Gelegenheit, wirklich noch einmal zurückzuschauen auf das Jahr. Wie gut war es? Was war schlecht? Was war richtig herausragend? Ich glaube aber, im Vergleich zu früheren Jahresausblicken, werden wir in diesem Jahr ein bisschen positiver gestimmt sein, so.
Ja, das glaube ich auch. Also, es ist natürlich immer dieses klassische, ach ja, stimmt, das war ja auch noch. Und also klar, also gerade auch in so einem Jahresrückblick, wenn Sachen negativ waren und dann nochmal einem einfallen, ist ja dieses, ach, boah, ja stimmt, das war ja auch noch. Aber es ist ja eher so, ganz viel Kleinkram fällt ja auch hinten über, der einem so in der Schau irgendwie egal ist oder einen nervt vielleicht oder was einen nicht interessiert. Das sind dann auch nicht häufig nicht die großen Storylines, wo man jetzt im Rahmen eines Jahresrückblicks auch nochmal drauf guckt, sondern man guckt ja auf die großen Dinge.
Ja, wir werden auch ein paar kleinere Dinge ansprechen, werden auch ein bisschen über NXT sprechen natürlich, aber wir werden jetzt nicht die große Story der LWO gegen
den Legado.
Den Legado, stimmt, die war. Siehst du, guck mal, ich weiß es schon gar nicht mehr. Und ich hab das Handout geschrieben. Ich war kurz beim Final Testament, aber die hat es ja mit anderen zu tun in diesem Jahr. Aber das sind so ähnliche Geschichten.
Ja. Ne?
Genau das. Aber was auf jeden Fall auffällt, das habe ich dir auch schon eingangs erwähnt, also ich habe hier die notwendigsten Informationen zusammengetragen. Ich habe mich nochmal durch hunderte Seiten News und Meldungen geklickt vom Wrestling Observer unter anderem, um da so einen Überblick zusammenzustellen, was es in welchen Monaten passiert. Also es ist mehr Struktur im WWE-Programm gewesen. Wir haben die großen Geschichten, die Bloodline-Story, CM Punk gegen Drew McIntyre da vornehmlich und dann nochmal so, vielleicht auch noch so die mittelgroßen Geschichten, wenn du noch sowas nimmst wie Seth Rollins gegen Bronson Reed zum Beispiel und auch andere Sachen natürlich. Also da war schon ein bisschen mehr Struktur diesmal drin, obwohl das Jahr, da kommen wir so ein bisschen zu überleiten, ja tatsächlich wild angefangen hat.
Ja, natürlich mit Raw Day One, ne, direkt am 1. Januar. Und das war doch auch damals angekündigt, ja, jetzt kommt jemand raus, der ist ein vergangener World Champion. Und die Leute waren so, Mann, wer kommt jetzt? Ich habe richtig Bock, jetzt lasst aber die Leute, lass mal richtig hypen, alle, ne, es gibt ja dieses Bild so, ja, jetzt kommt er raus, alle zücken so ihre Handys, sind schon bereit, das nächste Video zu filmen, wie sie ausrasten. Und dann sind Jinder Mahal. Und zieht sehr viel Heat. Und ich weiß noch, dass die Promo echt nicht verkehrt war. Das hat er wirklich gut gemacht. Und das ging auch so durch die verschiedenen Seiten und Foren, wo Leute gesagt haben, so, Mann, das war schon richtig nervig, aber Promo von dem war schon gut. Und dann hat man natürlich auch damit gespielt, weil wer kam dann raus und hat Jinder Mahal nochmal unterbrochen? Es war The Rock. Und dann waren die Leute auch happy. Und das war eine witzige Promo zwischen den beiden. Das kann man denen echt nicht abreden.
Ja, und vor allem hat ja The Rock auch schon so den ersten Wink mit dem Zaunpfahl gebracht. Hier, wo wird er denn sitzen? Ne, natürlich am Kopf der Tafel. Ne? Ja. Da hat man schon so spekuliert, oh, jetzt kriegen wir The Rock gegen Roman Reigns bei WrestleMania. Ist das jetzt so der Anfang von dem großen Programm? Da hat man wirklich ja mit Vollgas gestartet, muss man hier ganz klar sagen. Und auch andere Geschichten hier im Verlauf der Show waren ja durchaus interessant. Nicht ganz so interessant vielleicht das Programm natürlich mit Cody Rhodes und Shinsuke Nakamura, wenn man ehrlich ist. Das war nicht so der absolute Bringer, ne, der böse Shinsuke damals, der auch mal ein bisschen rumgespuckt hat. Nicht ganz so spannend. Wir hatten aber den Main Event auch noch mit Seth Rollins gegen Drew McIntyre um die World Heavyweight Championship. Und da gab's auch natürlich so ein bisschen, ja, Money in the Bank Action, weil natürlich Damian Priest damals der Kofferträger gewesen ist. Und damit hat man dann eben auch gespielt. Aber das hat natürlich dann jetzt hier nicht geklappt. Kein Cash-In. Da gab's ein bisschen Durcheinander am Ende. Und Rollins konnte dann eben hier, ja, seinen Titel verteidigen. Schon mal ein guter Anfang. Aber wir wissen auch, Anfang des Jahres war es noch ein bisschen chaotisch, was so in der Führungsriege abgegangen ist. Über die Weihnachtstage hat sich ja quasi Vince McMahon zurück ins Unternehmen nicht geputscht, aber er hat schon sich da wieder in die Position gebracht und Wir befinden uns ja hier auf dem Weg in Richtung finaler Fusion von WWE mit UFC zu der großen Muttergesellschaft TKO. Und wir haben eigentlich ja gehofft gehabt, wenn man ehrlich ist, nach diesem NDA, nach dem Schweigekontrakt-Skandal, dass wir einen Vince McMahon nicht mehr wieder zurücksehen würden. Aber es war dann eben so, er hatte nach wie vor eben innerhalb von WWE sehr, sehr viel Macht und sehr viel Stimmrecht, vor allem natürlich innerhalb des Board of Directors, und konnte sich dadurch quasi ohne äußere Einflüsse, also er konnte einfach sagen, ich bin jetzt wieder da, und keiner konnte was dagegen machen, weil er eben diese Stimmgewalt gehabt hat. Und der war dann eben auch zu Beginn des Jahres wieder da. Trotzdem gab es da eben auch innerhalb der Führungsriege schon die ersten Umwerfungen. Also zum Beispiel Kevin Dunn ist gegangen, lieber Kai. Da waren auch sehr viele Leute froh drüber.
Jo, besonders das ist ja der, den wir auch so als Internet-Wrestling-Community sehr dafür verantwortlich machen, wie schlecht das Programm manchmal geschnitten ist, wie Action, also wie schlecht actionreich das geschnitten ist mit 800 Kamerawechseln. Ja. Ne? Also da waren dann auch sowohl Talent als auch Zuschauer gar nicht so traurig drüber, muss man ja sagen.
Nee, nicht so wirklich, nicht so wirklich. Das hat man auch gesehen. Das ist vielleicht auch eine der positiven Dinge, die wir jetzt schon mal gleich zu Beginn des Jahres hier ansprechen sollten. Die Produktion von WWE hat sich in diesem Jahr wirklich nochmal sehr, sehr stark gesteigert, oder? Also wir erinnern uns wirklich auch zum Beispiel an bestimmte Segmente mit Roman Reigns und Cody Rhodes damals, Georgia State?
State Tech, ja. Irgendwie so.
Genau, Georgia Tech, ja, Georgia Tech war es nicht, Georgia State. Die langen Kamerafahrten, die wir jetzt immer wieder sehen, zum Beispiel auch bei einem Entrance von einem Jey Uso oder bestimmte Art und Weise, wie Sachen gefilmt werden. Wir haben die QR-Codes gehabt hinterher von der Wild Six und sowas. Also man hat da schon sehr viel Hand angelegt, was die Produktion angeht, oder?
Ja, also man hat auch da, habe ich das Gefühl, einen gewissen roten Faden aufgefasst, wo man gesagt hat, okay, wir geben jetzt diesen Entrance, wir geben dem Wrestler diesen Entrance oder wir geben ihnen den Entrance mit dieser Kamerafahrt, weil, und wir bleiben dabei aber auch und nicht zwei Wochen so und dann, ja, irgendwie habe ich jetzt schlecht geschissen, jetzt mache ich es wieder doch anders, wie wir es ja ganz häufig hatten mit diesen Umentscheidungen. Und das ist ja auch das, was du schon mal angesprochen hast, ist, das geht ja nicht nur das Design generell an, sondern auch Storylines. Also du merkst, es ist alles ein bisschen besser geplant und du hast nicht mehr dieses Gefühl, dass Skripte, aber auch vielleicht Konzepte, Design, Darstellung, dass all das nicht mehr so umgeworfen wird, wie es noch in anderen Jahren der Fall war, was immer noch nicht bedeutet, dass alles perfekt ist, weil es gibt auch noch viele Entscheidungen, wo ich auch so bin, auch weiß ich nicht, ob das jetzt so sein muss. Trotzdem, man hat da einen ganz anderen roten Faden drin und das erkennt man auch wirklich hier, wenn man sich so diesen Jahresverlauf anschaut oder auch, wie gesagt, so, guckt ihr allein diese ganze Präsentation von Jey Uso an, wie konsequent man da vorgegangen ist.
Ja. Da hat sich auf jeden Fall einiges getan. Ich habe gerade erzählt, so, wir sind quasi hier in der Entwicklung. WWE und UFC werden fusioniert. Die Fusion selber hat natürlich schon im September stattgefunden, aber dass diese beiden Unternehmen wirklich miteinander verschmelzen und quasi zusammengeführt werden, das ist erst was auch im Verlaufe dieses Jahres stattgefunden hat. Ne? Dass auch die Abteilungen miteinander verschmolzen sind, dass da eben auch gemeinsame Boards gebildet worden sind. Das hat alles seine Zeit gebraucht. Ne? Und ne, The Rock zum Beispiel hat sich ja da auch gleich hervorgetan. Der war ja auch einer von denen, die auch Teil des Board of Directors gesehen sind bei eben diesem Mutterunternehmen. Und da können wir gleich dabei bleiben, Kai, weil wenn wir auf den 23. Januar gucken, da gab es eine enorm wichtige Ankündigung, nämlich WWE bestätigt hier den Deal mit Netflix für 2025. 6. Januar geht's ja los, das wissen wir ja inzwischen. Rückblickend, wie beurteilst du hier die ganze Geschichte? Weil es ist natürlich schon ein großer Punkt, WWE wechselt damit wirklich auch vom klassischen Kabel-TV-Format in Richtung Streaming und bekommt ja dafür auch noch wirklich eine große Menge Geld. Das wurde ja da wirklich berichtet von einem, im besten Fall, 10-Jahres-Vertrag, der WWE insgesamt über die Jahre verteilt, bis zu 5 Milliarden Dollar in die Kassen spülen wird.
Ja. Und ich weiß auch, dass wir auch in den vergangenen Jahren immer wieder diskutiert haben, wo sollte Netflix hingehen, weil wir hatten ja die Sachen bei SmackDown mit Fox, wir hatten USA Network und es war so dieses, wer macht was, wie, wo, was wäre denn mit Amazon, was ist mit Netflix? Es war mal, eine lange Zeit ging es auch immer darum, so, oh, das geht zu Disney. Das war ja auch mal so ein paar Monate, wo es immer hieß, ja, Raw ist ja quasi schon fest bei Disney eigentlich, ne? So dieses Internet-Sprech, den es dann da gab. Das ist schon ja alles bestätigt und dann hieß es, nee, Raw, ja doch, Raw, geht zu Netflix rüber. Und ich weiß noch, das ist jetzt auch ein bisschen getrübt inzwischen, wie wir uns am Anfang alle gefreut haben mit geil, Raw auf Netflix gucken, ey, das wird ja so angenehm, nicht mehr hier irgendwelche komischen, keine Ahnung was, Apps und so, ne, also das war immer dann blöd zu gucken, dann hattest du manchmal The Zone und das lief nicht geil und dann hast du jetzt irgendwie Bild und das läuft so mittelmäßig mit den größten Spoiler-Titeln, die es jemals gab in der Geschichte, ne, noch mit den dümmsten Titeln und auch dann mit Uploads, die kommen so heute nicht, kommen so morgen sind. Und dann dachten wir, oh Junge, Netflix, jetzt wirklich Land vor Milch und Honig fließt. Ja, bis sich dann herauskristallisiert hat, dass das so für unseren Markt erstmal noch nicht so gilt. Aber es wird trotzdem eine sehr, sehr spannende Zeit, weil du merkst ja auch jetzt, wenn du so ein bisschen guckst, was wird jetzt schon angekündigt für die erste Show. Also das hat ja schon teilweise mehr als Pay-Per-View, Premium-Live-Event-Status, was sie da auffahren, ne? Ja, also das wird auf jeden Fall ein großer Knall sein, mit dem sie da anfangen. Ist dann jetzt ungefähr genau ein Jahr nach der Ankündigung. Ich bin da sehr gespannt, wie sich das die nächsten Monate und vielleicht dann auch Jahre durchziehen wird.
Ja, also man behandelt sie auch wirklich intern wie eine WrestleMania, ne? Und man merkt jetzt ja auch, was da für eine Werbetrommel gerührt wird. Also da fährt man auch wirklich so auf Social Media natürlich die ganz großen Geschütze auf, sei es jetzt mit eigens produzierten Social Media Beiträgen. Wir haben Triple H gesehen, wie er das Raw Logo vorstellt und sich da noch ein bisschen das Ego pinselt. Also das ist schon eine ziemlich große Nummer und die Matches, die bis jetzt angekündigt sind mit Roman Reigns, Solo Sikoa und Seth Rollins und CM Punk, es wird nicht größer. Also bei WWE muss man ganz klar sagen. Und das wird eine spannende Zeit auf jeden Fall werden. Für uns hier im deutschsprachigen Raum war es natürlich zu dem Zeitpunkt noch so, ah ja, spannend, super cool, aber wir wussten nicht genau, wie es weitergeht. Inzwischen wissen wir, wie es weitergeht. Das kann ich ja jetzt hier gleich mal unterbringen, weil da wissen wir auch seit dieser Woche, wie es wirklich aussieht. Nämlich, es ist eben so, wir behalten erstmal das WWE Network. Das sollte ja eigentlich zum Ende des Jahres abgeschaltet werden. Wird es auch in den Märkten, wo WWE zu Netflix wechselt. Hier im deutschsprachigen Raum ist es nicht so. So, also wir behalten das Network erstmal, was auch ganz schön ist. Wir behalten natürlich dann auch erstmal unseren Classic-Content. Wir können weiterhin unsere Watch-Alongs zum Beispiel machen, weil es ist nicht 100% klar, wie viel Classic-Inhalte zu Beginn zum Beispiel bei Netflix zu sehen sein werden oder auch auf lange Sicht. Es hieß immer Selected Content, also sprich ein Teil wird mit dabei sein. Es wird nicht alles dabei sein, zumindest nicht ab Start. Wie es da ausgeht, auch da werden wir abwarten müssen. Ansonsten, WWE Network geht für uns hier weiter. Darüber können wir auch die PLEs schauen. Das ist ganz wichtig. Im Free TV läuft WWE weiterhin auf ProSiebenMax, wie bislang auch. Da ändert sich nichts dran. Wer es mit deutschem Kommentar mag und schaut, kann das weiterhin da schauen. Und was wir jetzt auch aus der vergangenen Woche wissen, also die Woche vor Weihnachten, dass die Live-Ausstrahlungen mit O-Ton und dann eben auch das Rewatch, also On-Demand-Möglichkeiten, weiterhin bei Bild Plus bleiben. Also eigentlich muss man sagen, Kai, für uns ändert sich nichts.
Ja, genau.
Das kann man einfach so sagen.
Das ist die kurze Zusammenfassung. Natürlich ist es halt auch wie damals mit dem Network. Ne? Das kam ja auch nicht am Anfang zu uns. Und auch hier wird sich dann zeigen, es wird Änderungen geben, aber die kommen bei uns dann einfach später.
Ja, es ist wie immer hier ein bisschen hinterher. Nein, das hat natürlich rechtliche Gründe. Ne? Aber für WWE ist der Schritt zu Netflix eine absolut große Geschichte und da fährt man auch entsprechend die großen Geschütze für auf und das merkt man jetzt eben auch, seitdem die ersten Werbespots raus sind. Das rotiert, es wird ständig betont und da will man dann eben auch den entsprechenden Buzz kreieren. Für uns in Deutschland, wir schauen es uns halt weiterhin ganz normal an, läuft es halt eben nicht auf Netflix. Es ist dann eben so, wir haben weiterhin so ein bisschen gesplitterten Empfang sozusagen. So, wir sind aber hier auf dem Weg Richtung Royal Rumble. Wir gehen wieder zurück zum Beginn des Jahres 2024. Wir sind eigentlich auf dem Weg in Richtung Royal Rumble, aber vielleicht bleiben wir gerade nochmal bei dieser firmeninternen Geschichte, weil eigentlich schwebte WWE natürlich nach der Ankündigung des Netflix-Deals auf Wolke 7 und dann aber machten kurze Zeit später die neuen Anklagen in Richtung Vince McMahon hier die Runde, lieber Kai. Wir sprechen hier von ja, Machtmissbrauchsvorwürfen, von Human Trafficking, wie man so schön sagt, also Menschenhandel, emotionaler Missbrauch, sexuelle Misshandlungen. Und da kommt vor allem natürlich auch die ehemalige WWE-Angestellte Janelle Grant hier mit ins Spiel, die nicht nur Vince McMahon hier beschuldigt, sondern auch in einer sehr ausführlichen und sehr ausdrücklichen Art und Weise Dinge schildert, die nicht nur Vince McMahon betreffen, sondern auch andere Personen. Da wurde ja dann zum Beispiel noch ein John Laurinaitis mit erwähnt und auch Wrestler. Und der eine Wrestler war sehr klar als Brock Lesnar zu erkennen. was hier geschehen ist, die Anklagepunkte, die Anklage läuft noch, der Prozess läuft noch, war ja auch pausiert aufgrund von weiteren Ermittlungen im weiteren Verlauf von 2024. Aber das war ein großes Erdbeben, was hier passiert ist, Kai, oder?
Ja, also das ist das Witzige, ich mache Anführungsstriche. Das ist ja wirklich, das ging ja schon in einem Jahr davor los mit Vince McMahon ist weg und ist wieder da und ist wieder weg und ist, also ne, dieses Hin und Her. Und wo es dann noch irgendwann mal in 23 war es dann, glaube ich, wo noch Stephanie McMahon rauskam und sagt, ja, jetzt Vince geht in Retirement und alle so, thank you, Vince.
Ja.
Und das hier war ja nochmal ein weiteres Erdbeben auf die schon zuvor Getätigten, weil wir jetzt dachten, ach du meine Güte, Vince McMahon ist jetzt doch wieder da. Nee, gar keinen Bock. Und dann wirklich zack, direkt einen Tag später, dann war es dann, ja, Vince McMahon bei TKO, der ist raus. Also, ja. Es gab ja noch die Bilder, wie sie da alle standen, an der Wall Street, Vince in seinem komischen Mafioso-Bart-Look, was auch für sehr viele Memes gesorgt hat. Und dann ist es, yo, Vince ist raus bei WWE, Vince ist raus bei TKO. Später hieß es ja sogar dann noch, der hat sogar einen Teil seiner Anteile verkauft und alles, also im Laufe des Jahres.
Alle.
Und alle. Und was dann damit auch noch Hand in Hand ging, war natürlich, wir befanden uns ganz kurz vorm Royal Rumble, also wirklich ein, zwei Tage davor. Und man dachte, ja gut, Brock Lesnar, Road to WrestleMania, natürlich. Ne? Und da war da nichts mit Brock Lesnar. Also nee. der kam da nicht. Denn da gab es dann dieses, ja, man hat den Spot irgendwie jemand anderem gegeben, weiß nicht, Bron Breakker oder so, ich weiß es gar nicht mehr genau.
Ja, war Bron Breakker, ja.
Ja, also das war halt wirklich sehr turbulent, weil du hattest diese The Rock is in Board of Directors, dann Netflix-Deal, dann Anklage, also diese Vorstellung auf der Wall Street, Anklage gegen Vince McMahon und Vince McMahon ist wieder raus und das alles innerhalb von einer Woche. Also das war wirklich News nach News nach News nach News.
Es war ein wilder Start ins Jahr, muss man auch sagen. War auch für uns als Berichterstatter sehr herausfordernd, hat aber zugleich auch für ordentlich Traffic gesorgt, muss ich auch mal dazu sagen. Also wir hatten selten so viel Hörerinnen und Hörer und so viel Response, wie das damals gewesen ist, weil natürlich alle wollten wissen, was passiert. Wir haben versucht, das so gut wie möglich zu erklären, was ist passiert, wie geht's weiter, haben da wirklich unser Bestes getan. Und man hat gemerkt, so, also die Road to WrestleMania startet hier mit einem großen Knall und mit wirklich ja dem endgültigen Bruch eigentlich zwischen WWE und Vince McMahon bei diesem Schweigegeld NDA-Skandal im Vorfeld. Da war es ja eher sowas, ja, das war moralisch problematisch, aber dadurch, dass das über weite Strecken ja noch auf einer gemeinsamen Basis, zumindest so hieß es ja, zu basieren schien, hat man gesagt, na gut, es gibt natürlich diese Grundregeln innerhalb von großen Unternehmen, an die man sich halten muss. Und wenn man die bricht, dann ist man halt eben raus. Da gehört eben so Schweigegeldskandale mit dazu. Aber das jetzt, was hier auch in der Detailgrad quasi geschildert worden ist innerhalb der Anklage, das ist schon absolut widerlich gewesen und verachtenswert. Und deswegen gab es ja auch gar keine andere Wahl. Ne? Natürlich ist dann Vince McMahon zurückgetreten, ja, von sich aus natürlich. Ne?
Klar.
Nein, das kam ja auch hinterher raus, dass da auch die TKO-Oberen Ari Emanuel und Max Shapiro da ja auch Druck ausgeübt haben, weil natürlich kannst du mit so jemandem nicht ein großes Unternehmen führen. Und du willst ja auch nicht dieses Image von Beginn an dir dran kleben haben in dem Augenblick. Und Vince McMahon war dann raus und tritt dann auf jeden Fall von allen Positionen innerhalb von WWE und auch von TKO zurück. Bei WWE hatte er ja auch immer noch, auch wenn es hieß, dass Paul Levesque, Triple H, ja hier die Position des Creatives übernommen hatte, der hat ja immer noch kräftig da im Produkt rumgefuhrwerkt, muss man sagen. Ja, also wilde Zeiten. Und das hat uns auch das komplette Jahr über begleitet. Es gab immer wieder Updates zum Fall Jonelle Grant. Es ging immer wieder hin und her. Es gab viele auch Meldungen darüber, dass sich andere Opfer noch zu Wort gemeldet haben und Jonelle Grant hier zur Seite gestanden haben und sie auch unterstützt haben. Natürlich gab es dann auch die weiteren Namen, die hier gegangen sind. Ich habe gerade einen John Laurinaitis erwähnt, der ja erstmal sich auch so ein bisschen als Opfer dargestellt hat quasi, aber auch gehen musste. Also es ist ein unglaubliches Durcheinander gewesen. Es war auch ein wirklicher Blick in die Abgründe dieser ganzen Szene und auch ja, in die Abgründe des Führungsstils, weil wenn nur ein Bruchteil von dem stimmt, was da auf der Anklagebank liegt, dann ist das ein Hammer, muss man ganz klar so sagen. Wir wissen es noch nicht, weil der Prozess ja noch läuft. Also vielleicht werden wir da 2025 nochmal drüber sprechen, vielleicht aber auch erst 2026. Ich bin gespannt, aber das war ein absoluter Hammer. So, Auf jeden Fall natürlich damit WWE unter neuer Führung. Das hat sich ja schon auch im Jahr davor, wie du schon richtig gesagt hast, ja auch etabliert gehabt. Und Triple H nimmt hier dann wirklich die Fäden in die Hand und bekommt eben, gerade was die kreative Vision angeht, natürlich auch entsprechend ja die Möglichkeiten in die Hand, dieses Produkt in eine andere Richtung zu leiten. Wir wissen bei NXT zusammen mit Shawn Michaels noch mit dabei, der da eben die kreative Führung übernimmt. Und ich mag es ja immer wieder, ne, diese Idee, ey, überleg dir mal, die DX leitet einfach WWE.
Ja.
Das ist schon ganz witzig. Aber du hast gerade angesprochen, wir haben noch den Royal Rumble hier. Und auch in Richtung Royal Rumble ist ja da einiges passiert. Nämlich vor allem auch ein paar Verletzungen, wenn wir so auf die Road to WrestleMania schauen. Also zum einen natürlich ein Charlotte Flair, die sich hier früh im Jahr einer Knie-OP unterziehen musste. Da war ja alles kaputt im Knie quasi, wenn man ehrlich ist. Und seitdem kein Auftritt mehr. Wir warten ja seitdem auf Charlotte Flair. Wann sie wieder zurückkommt? Ich würde mal sagen nächstes Jahr, oder?
Ja, aber also es wird ja schon aktuell sehr viel gerüchtet. Ja. Es ist ja eh diese Zeit, dass man sagt, okay, nutzt man das im Rahmen von Raw Netflix jetzt dieses Comeback? Ne? Es ist ja immer, oh, es ist Januar, du bist wieder fit, komm, warte noch 2 Wochen, dann haben wir so ein Nimmerchen für dich, da kannst du mal als eine von 30 Personen rauskommen, dann gibt's auch nochmal einen Pop und eine Überraschung. Also, das wird ja sehr gerne genutzt für solche Sachen. Das hast du irgendwie 2 Möglichkeiten, dass du sagst, entweder Raw Netflix oder wir machen den Rumble, mal gucken, was nächstes Jahr wird.
Genau, ansonsten auch in Seth Rollins angeschlagen zu Beginn des Jahres, auch da das Knie, der hat ja ein Match gegen Jinder Mahal bestritten und hat sich auch da am Knie verletzt und war ja dann auch zumindest aus der aktiven Rolle erstmal ein bisschen raus quasi und man hat wirklich Angst gehabt um das Titelgeschehen für WrestleMania, weil da war natürlich ein vakantierter Titel auf der Road to WrestleMania ist halt eben immer ein bisschen blöd. Ansonsten hatten wir natürlich hier beim Royal Rumble Roman Reigns, der als amtierender Undisputed WWE Universal Champion seinen Titel gegen gleich 3 Herausforderer verteidigen musste, namentlich AJ Styles, LA Knight und Randy Orton. Das haben die auch alle so zwei buchstabige Vornamen. Das hatten wir. Hat Roman Reigns gewonnen. Aufbau war auch ganz klassisch, ne? Roman als der Champion, aber hier in der Unterzahl. Trotzdem hat er es dann geschafft, natürlich auch mit gütiger Mithilfe der Bloodline damals. Gab noch Logan Paul gegen Kevin Owens, was ja im DQ geendet ist. Vor allem aber wichtig hier die beiden Rumble-Matches, lieber Kai. Fangen wir erstmal bei den Frauen an. Da haben wir natürlich Bayley als Siegerin gehabt. Was ich aber aus heutiger Sicht interessant fand, waren eigentlich die Debüts, die wir damals gesehen haben, beziehungsweise Überraschungsauftritte. Wir haben eine Jordynne Grace von TNA gehabt.
Ja, wir hatten das Comeback von der Naomi.
Korrekt. Genau. Wir hatten auch eine Jade Cargill.
Wir hatten den ersten Auftritt von Jade Cargill.
Ja, und auch noch Roxanne Perez und Tiffany Stratton zum Beispiel von NXT.
Genau, also die haben also gerade jetzt die letzten 3, also Roxanne Perez, Jade Cargill und Tiffany Stratton haben auch fast die letzten 3 ausgemacht. Die waren 27, 28, 29. Und Nummer 30 war dann ja, das war ja, meine ich, auch so ein kleines Comeback, weil sie auch längere Zeit raus war, von Liv Morgan, die als Nummer 30 rauskam. Und ist eigentlich komisch, wenn du das hier anschaust, weil ich habe dann so überlegt, so generell das Jahr und dann mit diesem Nummer 30-Spot, also dann Liv Morgan hat natürlich nicht gewonnen, sie war dann eine der letzten 2, wurde dann von Bayley rausgeworfen. Aber das war schon, wenn man es jetzt so sieht, wie das Jahr jetzt endet, irgendwie der Startschuss des Jahres von Liv Morgan, oder?
Das muss man hier auch ganz klar sagen, ne? Wir sprechen meistens bei Liv Morgan nicht jetzt unbedingt über die aller geilsten Matches, aber die hat hier schon wirklich das beste Jahr ihrer Karriere hingelegt, ne?
Absolut.
Und war auch in der größten Frauen-Storyline hier mit drin. Einfach auch mit der Story mit Rhea Ripley, die später noch angestoßen werden sollte. Das ist eine, die hat absolut das WWE-Produkt geprägt. Bin ich bei dir. Und hier an dem Punkt, da war sie ja noch auf der Jägerseite ja in dem Bereich. Aber ja, bin ich komplett bei dir. Und was ich auch noch ansprechen wollte, wenn wir hier schon an dem Punkt sind mit einer Jordynne Grace, wir haben natürlich später auch gesehen, wir haben einen Joe Hendry zum Beispiel sehr prägnant auch innerhalb des NXT-Produkts gehabt. Andere Wrestler von WWE sind auch zu TNA rübergegangen. Also die neue Offenheit von WWE zeigt sich schon hier. Wie beurteilst du die jetzt rückblickend eigentlich?
Ich sehe das als sehr schlaues und aber auch gutes Fühler ausstrecken. Allein dieses Zusammenarbeiten mit TNA, weil das Praktische für WWE ist in Anführungsstrichen, das ist ja trotzdem keine Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Augenhöhe ist es so dieses, ne, wir nehmen von euch so ein bisschen die Topstars und ihr kriegt unsere NXT-Leute mal zwischendurch. Das muss man ja schon ganz klar sagen. Also auch so Auftritt, ich weiß gar nicht, Charlie Dempsey oder sowas war doch, glaube ich, zum Beispiel dann bei NXT mal. Bei TNA meine ich.
Ja, glaube ich auch. Charlie Dempsey war auch mal in Japan unterwegs.
In Japan war er auch. Oder die No Quarter Catch Crew war bei TNA, meine ich. Also das wirst du in der Zeit herausfinden.
Ja.
Auf jeden Fall, das ist ja schon auch ein ganz klares Fühler-Ausstrecken von WWE, ne? Weil sind wir mal ehrlich, es wird uns jetzt alle nicht wundern, wenn jetzt Jordynne Grace auf kurz oder lang bei WWE auftaucht und da auch fest unterschreibt, ne? Das ist ja ein ganz klares Ding, besonders weil jetzt auch nächstes Jahr der Vertrag ausläuft. Und bei einem Joe Hendry würde es mich auch stark wundern, wenn sie das nicht mitnehmen, weil du hast ja auch gemerkt, dass es wieder so ein bisschen abgeebbt, weil er jetzt wieder mehr bei TNA unterwegs ist und eigentlich nicht mehr bei NXT. Aber dieser Hype, der kreiert wurde, als Joe Hendry bei NXT aufgetaucht ist, also das war ja eins der Top-Social-Videos von WWE und das war nur ein Auftritt bei NXT von einem TNA-Typen, wenn du es jetzt runterbrichst. Ja. Ne? Also das war schon heftig. Und das ist in meiner Meinung nach sehr, sehr sinnvoll, was man da gemacht hat.
Ja, ich habe auch gerade noch mal ganz kurz geschaut. Also Charlie Dempsey war auf jeden Fall dabei. Eine Tatum Paxley kann man hier noch erwähnen, die war auch mit dabei. Die hat ja auch Wendy Chu, war zum Beispiel auch mit drüben. Der hat ja auch das Tag-Team mit Rosemary gebildet eine Zeit lang. Also da waren einige Namen dabei. Und es ist ja auch clever eigentlich. Du hast gerade die Leute, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben, die schickst du dann rüber, die können mal andere Leute im Ring dabei haben. Das macht schon Sinn. Also das hilft ja am Ende vom Tag auch wirklich dem eigenen Talent, was das angeht. Also von daher, ich sehe es aber ähnlich wie du, ne? Weil es ist so ein bisschen Fühler ausstrecken. TNA profitiert davon auf jeden Fall, aber WWE muss zugleich nicht so viel investieren, dass es jetzt irgendwie was kosten würde, sondern man sagt hier, komm, wir schicken mal ein paar Leute von NXT rüber. Die sind in Anführungsstrichen entbehrlich. Wir lassen das auch nicht so stark in das Hauptprodukt einfließen, dass es nicht eben so ein Nerd-Produkt wird, ne, weil natürlich ich finde, Jordynne Grace ist jemand, die kannst du sehr schnell auch einem Mainstream-WWE-Publikum präsentieren, weil die eben diesen ganz eigenen Look hat. Ich glaube auch, dass ein Joe Hendry funktionieren würde, aber viele andere dann wiederum nicht. Und dann packst du die eben bei NXT rein, weil du da eben auch diese Möglichkeiten hast und weil da das Publikum ein bisschen smarter ist, sich auch ein bisschen mehr über den Tellerrand informiert. Und ja, ich finde auch, das ist eine interessante Geschichte gewesen. WWE hat ja auch noch gezeigt mit Kooperationen in Japan zum Beispiel. Ne? Man war ja auch, was die Zusammenarbeit mit Marigold zum Beispiel gewesen ist, ja auch mit einer Julia sehr nachgiebig. Wir haben gesehen, dass ein AJ Styles bei Noah aufgetreten ist gegen Naomi Shimura Fuji. Also WWE macht das nicht aus reiner Nächstenliebe, ne? Sondern die machen das aus
Business-Sicht.
Aus Business-Sicht. Die machen es aus planerischer Sicht, um da eben eine gute Beziehung aufzubauen, um hinterher eventuell auch Talent zu bekommen, was man gebrauchen kann und mit dem man Geld verdienen kann. Also das macht dann schon Sinn. Aber das hat man hier schon gesehen und dass man offener ist, hat man auch gemerkt. Ja, Jade Cargill natürlich auch eine Frau, Kai, die werden wir auch jetzt heute noch ein bisschen häufiger mal haben, weil die ja natürlich im Tag-Team vor allem dann im späteren Verlauf sehr dominant gewesen ist an der Seite von Bianca Belair, wenn sie nicht gerade durch eine Windschutzscheibe gefeuert wird.
Ja.
Und dann kommen wir Richtung Royal Rumble Match der Männer. Ja, am Anfang werden wir ein bisschen mehr reden. Ich bin mir sicher, es war zwischendurch auch, wenn die ruhigeren Phasen bei WWE eintreten, auch ein bisschen schneller hier durchs Programm gehen können. Der Männer Royal Rumble, auch natürlich sehr, sehr prominent besetzt, ne? Unter anderem das Comeback von deinem Papa.
Ja, genau, natürlich. CM Punk hier im Match, in seinem ersten, dann für kurze Zeit auch letzte Match, muss man sagen.
Ersten TV-Match. Er hat ja dieses eine Match gegen Dominic Mysterio.
Stimmt, er hat jetzt eine Match gegen Dominic Mysterio. Aber das ist sein erstes TV- beziehungsweise Pay-Per-View-Match, was er hier hatte. Und natürlich, wir hatten das Comeback von einem Andrade. Wir hatten Carmelo Hayes, der noch aufgetaucht ist. Bron Breakker war dabei. Pat McAfee, was wirklich kacke war. Das sind so die wichtigsten Namen, aber natürlich, wenn du überlegst, ne, CM Punk, Drew McIntyre, Sami Zayn ist Nummer 30, recht undankbarer Spot, wenn ich ehrlich bin, weil die Leute immer so, jetzt muss ja The Rock rauskommen oder Bret Hart, ja. Sonst bin ich enttäuscht. Das ist immer so ein bisschen das Blöde dabei. Jey Uso, Jimmy Uso, die das Ding hier starten, Jey Uso mit einer sehr starken Iron Man Performance, die er hier durchbringt, ne, Gunther auch wieder sehr stark in dem Ding hier präsentiert, also die Sache ist, das war, wenn du es so durchguckst, ein runder Rumble. Ich habe den aber nochmal geschaut letztens irgendwann. Der ist gar nicht so geil zu gucken, bin ich ganz ehrlich. Also, das ist halt geil, weil es ein Rumble ist, aber wenn du den nochmal so nachschaust, bist du so, oh ja, also ist halt cool, aber so besonders ist der meiner Meinung nach jetzt wirklich nicht, als ich ihn beim zweiten Mal geschaut habe. Trotzdem, Dreh- und Angelpunkt war hier natürlich die Nummer 15. Nummer 15, nämlich Cody Rhodes. Gewinnt er das Ding back-to-back oder nicht? Gewinnt hier CM Punk direkt und kriegt so das Mania-Main-Event? Darum ging es ja so ein bisschen. Wir hatten ja im Jahr davor Cody und Gunther als die letzten beiden. Hier war es dann eben so, dass Gunther auch in den unter den letzten dreien war, wurde dann aber rausgeworfen. Die letzten beiden waren dann eben Cody Rhodes und CM Punk. Gilt ein bisschen hin und her, aber am Ende gewinnt hier Cody Rhodes. Ne? Zeigt auch ganz klar auf Roman Reigns. Mal gucken, was da noch draus wird in den nächsten Wochen. CM Punk verliert hier das Ding. Und um direkt vorwegzugreifen, bekommen wir dann auch zwei Tage später die Info, der Punkster hat sich einen Trizeps gerissen.
Jo.
Und WrestleMania, schwierig zu erreichen. Und aus schwierig wurde dann unmöglich zu erreichen, recht schnell.
Ja.
Und es wurde dann auch wirklich bestätigt, CM Punk ist raus für WrestleMania.
Es sind halt so viele Meldungen einfach zu Beginn des Jahres gewesen. Ne? Also die Sache mit Vince McMahon, mit The Rock noch mit dabei. Dann jetzt auch dieses Verletzungspech, was man hier hat. Ne? Wir haben es gerade angesprochen. Charlotte Flair kaputt, Seth Rollins eingeschlagen und CM Punk, Trizepsriss, braucht halt Monate, bis es ausgeheilt ist. Das wussten wir.
Ja.
Der dann auch bei Raw. Also ich weiß auch noch, wie das Ding quasi hier so langsam ans Tageslicht gesickert ist. Erstmal hat man gedacht, so ja, Rumble. Und dann so poppte irgendwann so die erste Meldung auf, oh, CM Punk anscheinend angeschlagen, ne? Und es ist ja wahrscheinlich bei diesem Future Shock DDT von Drew McIntyre hier passiert, was man dann im späteren Verlauf auch sehr, sehr gut genutzt hat. Und dann CM Punk mit der Tränenpromo hier erstmal im Ring, dass er eben nicht mit dabei sein wird bei WrestleMania. Und man hat, wie ich finde, hier aus der Not zumindest eine Tugend gemacht, was dieses Programm angeht, weil ja ein CM Punk halt trotzdem für WrestleMania eine essentielle Rolle gespielt hat, nämlich dann auch da muss ich jetzt ein bisschen vorgreifen, damit ich es erzählen kann. Wir wissen aber auch, dass es ist ein Rückblick hier, es ist kein Spoiler. Wir wissen, dass bei Elimination Chamber hat sich ja Drew McIntyre dann eben seinen Title Shot gegen Seth Rollins gesichert. Und wir wissen dann eben auch, dass CM Punk aufgrund dieser Verletzungsgeschichte natürlich da angefressen gewesen ist. Und wir wissen, dass die beiden sich nicht mögen können. Und man hat geschickt im Fahrwasser dieses WrestleMania-Matches die Fehde mit Drew McIntyre noch weiterhin aufgebaut. Und wir wissen auch, dass eigentlich auch Seth Rollins gegen CM Punk natürlich ein Programm gewesen ist, was ursprünglich geplant gewesen ist, was natürlich auch da so mit reingeköchelt ist. Also CM Punk hatte viele Feinde und auch viel Mitleid zu diesem Zeitpunkt.
Das Krasse ist ja da auch, wenn man überlegt, Road to WrestleMania, ne? Eigentlich so auf dem Weg dahin natürlich, so Rumble ist der erste große Stopp. Aber es ist auch das erste große Ding, was dir in Anführungsstrichen Gewissheit gibt, wie ein Teil der Mania-Card aussehen wird, ne? Und eigentlich haben wir mal gesagt, vorm Rumble schon, alles klar, Rollins, Punk, ein Main-Event und anderes Main-Event, Cody, Roman. Oder vielleicht Cody, Roman, Rock, da war man sich nicht ganz so sicher, ja, ne? Dann, als dann Punk raus war, hat man sich gedacht, was macht jetzt Rollins? Ne? Da dachte man sich, ja, dann vielleicht gegen Drew McIntyre kriegt er so ein Programm und zumindest ist jetzt ja Cody gegen Roman safe,
hat ja, man stimmt. sich dann
ja.
gedacht.
Ja. Sollen wir damit zum Februar kommen?
Ja, lass mal zum Februar kommen. Wir bleiben erstmal bei WWE. Es gab natürlich auch NXT Vengeance Day, das überspringen wir aber erstmal, dann geht's hier komplett genau durcheinander. Mach mal weiter, Kai.
Ja, weil dann eigentlich direkt danach gab's das Segment mit Cody Rhodes und Roman Reigns. Man sagt so, ja, hier, ich bin immer einen Schritt voraus und das ist ganz wichtig, aber in Fast and the Furious Manier, Familie ist auch sehr wichtig und ich weiß jemanden so, der hat dich schon längst in der Tasche und dem gebe ich vielleicht meinen Title Shot, den ich in meinem Back-to-Back-Rumble-Sieg gewonnen habe und da kommt The Rock raus und die einen sind so, hey cool, The Rock ist da für einen Moment und dann hat man sich gedacht, wie war das nochmal mit diesem Story-Finishen und warum gibt Cody seinen Rumble-Spot ab und dann wurde aus diesem, das irgendwie komisch, wurde dann so ein, was ist das für ein scheiß Booking, was man da gerade betreibt?
Ja.
So, was soll das, so, was ist das denn für ein Müll? Was ist das denn wieder für so ein Vince McMahon Part-Timer-Booking, dass jetzt einer den Rumble gewinnt und dann seinen Spot abgibt? Freiwillig auch noch. Also, das waren ganz, also, das waren ja wirklich 6-7 Tage, bis es dann auch diese Kick-Off-Pressekonferenz gab, ne? Aber, also, wie viel sich in diesen Tagen geändert hat und auch aufgeregt wurde und auch von mir aufgeregt wurde. Berechtigterweise.
Wir haben einen sehr wütenden Podcast gemacht, ja.
Ja, also, das war wirklich verrückt, oder?
Ja, es war wild. Es war einfach wild. Die Begründung war halt auch nicht verständlich von Cody. Und wir hatten halt alle den Eindruck gehabt, okay, WWE switcht jetzt hier einfach, weil man aus irgendeinem Grund denkt, The Rock gegen Roman Reigns wäre halt das größere Match in dem Punkt. Und dann hat sich ja auch online wirklich eine große Welle der Entrüstung breit gemacht. Ne? Wir wissen, dieses Promo-Duell der beiden mit unfassbar vielen negativen Daumen nach unten. Und du hast es angesprochen, dann gab es ja diesen Kickoff-Event, das war eine knappe Woche später, ne? Das war dann Samstag drauf quasi. Und da sah es ja wiederum ganz anders aus, lieber Kai, weil da hat Cody dann ja sich ganz anders präsentiert und auch ein Seth Rollins war hier mit dabei.
Genau, also das war ja auch dieses, ja gut, was wird aus Seth Rollins? Und da hat man vielleicht gedacht, okay, jetzt haben wir doch einen Fahrplan für Seth Rollins und die stehen sich hier gegenüber und auf einmal wurde aus diesem, ja, Roman gegen Rock, wurde dann auf einmal so ein Roman und Rock zusammen, aber eigentlich ist das Match noch Roman gegen Rock und dann hat sich das ja in diesem Kickoff-Event, in dieser großen 20-Minuten-Promo hat sich dann ja rauskristallisiert, nee, Cody gibt das Match doch nicht ab. Es gibt dann doch das Match Cody gegen Roman Reigns. Rock und Roman sind dann auf einmal vereint. Ja, uns wird dieser riesige Stammbaum präsentiert, der Familien und warum wer wie zusammenhält. Das war sehr wir, das ganze Ding. Also es war extrem wir und auch komisch und auch blöd. Aber es war trotzdem verdammt episch, oder?
Ja, also 100% logisch war es nicht, weil man hat ja dann gesagt, ja, jetzt trifft Cody wirklich seine Entscheidung. Ne? Man hat das ja so ein bisschen rausgezögert, obwohl man vorher gesagt hat, eigentlich war es vorher relativ eindeutig. Ne? Und der hat dann ja auch so per Social Media getwittert, so, trust me, ne, vertraut mir. Und man hat es dann so ein bisschen gedreht, als hätten quasi The Rock und Roman die Entscheidung Cody aus den Händen genommen, obwohl er die Entscheidung eigentlich selber tragen müsste. Und dann hat man es ja quasi nochmal gedreht, indem ja Cody sowas gesagt hat, wie ja, eure Väter oder eure Familie, die würde sich vor euch schämen, so wie ihr euch hier verhält. Und dann hat man es eben so gemacht, ja, okay, dann halte Familie auf einmal wieder zusammen. Und dann gab es ja auch die Ohrfeige von The Rock gegen Cody Rhodes und ein Handgemenge, wo dann eben auch ein Seth Rollins mit dabei gewesen ist. Und im Anschluss haben ja dann Rock und Roman hier auch gemeinsam die Halle verlassen. Und da hat man dann schon gemerkt, okay, es wird Cody gegen Roman Reigns werden, aber irgendwie wird dann ein The Rock noch mitmischen. Und das war dann eben das Interessante an der ganzen Geschichte. Und da waren wir dann auch eigentlich alle wieder versöhnt, weil wir so eine sehr unberechenbare Road to WrestleMania bekommen haben, wo wir selbst zu dem Zeitpunkt noch gar nicht genau gewusst haben, wie geht denn das jetzt aus? Also wir wussten, Cody gegen Roman höchstwahrscheinlich, aber was ist mit Seth Rollins? Was ist mit The Rock? Wie geht's da weiter? Das hat man schon sehr, sehr gut gemacht. Also, wir wissen es ja, man hat ja da den nochmal getwistet quasi, weil man wahrscheinlich auch diesen negativen Backlash einfach unterschätzt hat. Aber man hat da wirklich das Maximum rausgeholt, muss man ganz klar an der Stelle sagen.
Also auch da wieder, kann man Triple H noch 100-mal sagen, dass es so geplant war. Es war auf gar keinen Fall so geplant.
Das glaube ich auch
nicht. Triple H, warum lügst du uns an? Mach nicht so.
Ja.
So, wir vertrauen dir doch, mach mal keinen Scheiß. Also das hier war wirklich, ich glaube, so krass wurde nicht mal bei Olympia gerudert. Also wie man hier zurückgerudert ist. Ich finde es aber auch gut, dass man das dann so gemacht hat, ne? Weil alle 10 Jahre wieder, man ist auch damals von der unfassbar dummen Idee eines Randy Orton Batista Main Event zurückgerudert. Und das hat man auch hier gemacht, weil man hat damit schon, und ich finde, damit lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster, auch wenn es natürlich sehr krass klingt, weil Leute sagen so, früher aber das und das, ja, so scheiß auf eure Kindheit.
Ja.
Also man hat hier schon einen der größten Momente der WWE-Geschichte kreiert mit WrestleMania 40. Ne?
Ja.
Das muss man halt ganz klar sagen. Und stell dir mal vor, das hättest du nicht gemacht, weil man gesagt hat, nee, ich bleib bei meinem Plan. Ich mache jetzt hier Roman gegen Rock, ist mir doch egal. Wie man es in vielen Jahren davor gemacht hat. Wir erinnern uns an die 100 Main-Events von Roman Reigns, als Roman Reigns noch nicht cool war. Als er der Suffering Succotash Roman Reigns war mit Brock Lesnar und Triple H gewinnt den Rumble und kämpft dann gegen Roman Reigns.
Das war grauenvoll.
Man ist schon bei vielen dummen Entscheidungen geblieben. Und das hat man hier zum Glück nicht gemacht. Am Ende, ich sag mal, es werden natürlich auch alle wissen, wurde es dann eben, es gab bei Nacht 1, gab's Cody und Rollins gegen Rock und Roman. Die Leute hatten ihr The Rock Match. Ne? So, The Rock konnte dann auch sogar in dem Match halt gewinnen, weil es war natürlich, wenn sie hier verlieren, gibt's dann, wie hieß es, Tribal Combat? Nee, Bloodline Rules.
Bloodline Rules, genau. Tribal Combat ist, das ist die Match
bei. Ja. Genau. Da gab's Bloodline Rules, wo wir auch alle nicht so wussten, was ist es jetzt? Im Endeffekt war es einfach nur No DQ. So, mit ganz vielen Eingriffen. Also die Sache ist, das muss man jetzt so ein bisschen kompakt erzählen, weil sonst ist man immer, ja, da war noch NXT. Also wieder zurück zu Roman Reigns. Das ist so ein bisschen blöd.
Ja.
Deswegen ist es so ein großes Ding, was man jetzt hier eben abfrühstücken muss. Und da ist man dann schon einen sehr schlauen Weg gegangen mit verschiedenen Promo-Duellen, ne? Also auch Rollins und Cody zusammen gegen Rock und Roman, die sich Promo-Duelle geliefert haben. Ne? Rollins, der sagt, ich werde dein Shield sein. Also dieses ganze Ding war emotional so doll aufgeladen. Ne, dann auch da vielleicht muss man jetzt auch ein bisschen vorgreifen, dann mit dem WrestleMania Main Event, wo wir dann auch noch, wir hatten den Undertaker, wir hatten John Cena, wir hatten The Rock, wir hatten, also ne, Solo Sikoa, schmeiße alle rein. Also das war wirklich Overbooking Galore 4000, aber es war verdammt riesig. Und ich glaube, mit dieser Entscheidung, sich nochmal umzuentscheiden, hat man alles richtig gemacht und einen riesigen Moment kreiert, meiner Meinung nach. Also mit einem der riesigsten Momente der WWE-Geschichte.
Ja.
Ich lehne mich da aus dem Fenster kreiert.
Bin ich komplett bei dir. Auch der Aufbau, du hast gerade schon angesprochen, wie sich hier die Parteien dann zusammengefunden haben. Die Konfrontation von Cody und The Rock. Wir erinnern uns auch an den Brawl draußen bei den Bussen, wo The Rock Cody Rhodes blutig geschlagen hat. Und,
ja.
Und auf einmal so, oh was, The Rock darf nicht nur hier schlimme Schimpfwörter sagen, der darf auch andere Leute zum Bluten bringen, der darf ja alles hier, der hat ja ein Freilos bei WWE. Das hat sich plötzlich so wie eine Grenzüberschreitung auch teilweise angefühlt, dass sich das so hochgeschaukelt hat einfach. Man war emotional dabei und wir haben es ja auch von euch da draußen mitbekommen. Ne? Da war die Euphorie groß. Wir hatten alle Bock gehabt auf diesen WrestleMania Main Event, auf diesen doppelten Main Event sozusagen. Das war schon eine richtig, richtig große Kiste einfach. Und ich bin da komplett bei dir. Also rückblickend werden wir auch auf WrestleMania 40 auf einige Momente da zurückblicken und sagen, die waren wegweisend und das hier gehört dazu. Auch weil natürlich dann Cody's Story ist gefinished, dieser lange Weg ist vorbei. Die Art und Weise, wie man The Rock dargestellt hat, als wirklich einen absoluten Endboss hier. Die Rekordregentschaft von einem Roman Reigns ist vorbei in diesem großen Augenblick. Dann die Legenden, die man da mit reingeworfen hat. Nein, also da, das war monumental. Ich glaube, so kann man es auf jeden Fall sagen. Ich habe alle WrestleManias gesehen. Ich habe viele davon auch wirklich zu der Zeit gesehen, als es da wirklich rauskam, auch ungespoilert. Aber ich glaube, für die Generation, die jetzt groß wird, ist dieser WrestleMania 40 Main Event, das wird sowas sein, wie ich sage, keine Ahnung, WrestleMania 8, das Comeback vom Ultimate Warrior oder WrestleMania 10, Bret Hart gewinnt den Titel und Bret Hart gegen Owen Hart. Sowas wird das für diese Generation Wrestling-Fans sein. Und das
eben, also, und das meine ich ja, das war so, so wie dieses provokant, also dieses, ja, aber früher war alles besser, so, also für mich persönlich, ne, auch wenn ich da jetzt zwar nicht mehr Kind war, aber da war ich dann so halt jugendlich oder so, für mich war ist einer der größten Momente dieser Cash-In von Seth Rollins, ne, so, weil, so, das vergesse ich halt nicht, oder nimm das Jahr davor, der Moment mit Daniel Bryan, also jeder hat ja so seine verschiedenen Momente, wo du sagst so, und natürlich ist vielleicht, wenn man jetzt sagt, ey, ich bin schon 30, ich bin 40, ich bin 50, ich hab dies und das gesehen, man ist ja sowieso nicht mehr so krass emotional mit so einer Fanbegeisterung irgendwann dabei, weil man das alles ein bisschen abgeklärter sieht, ne? Aber ich glaube wirklich ganz viele Leute, die wirklich irgendwas sind, so zwischen 10 und 20, ne? Also das wird für die der Moment sein mit.
Ja.
Ne? Und also das ist ja auch für viele von uns mit der Moment. Also weil so größer wird's eigentlich heutzutage nicht mehr. Du hast ja alles aufgefahren, was du auffahren konntest.
Eben, auch dadurch, dass du eben Vergangenheit und die Gegenwart und die Zukunft eigentlich auch noch mit dabei gehabt hast, ne, mit auch den jungen Leuten, auch Solo Sikoa mit dabei und den Usos noch mit dabei. Und das war eben so eine lange Geschichte. Auch das wiederum natürlich was ganz bedeutsam gewesen ist. Und dann eben die Legenden mit dabei, mit dem Undertaker und so. Undertaker und The Rock nochmal zusammen zu sehen im Ring im Jahr 2024, vollkommen absurd. Nein, das war riesig, das war monumental. Und wie gesagt, das haben wir jetzt dann auch, glaube ich, ausreichend hier beleuchtet. Aber vielleicht, was nicht ganz so riesig gewesen ist, ist, wenn wir dann noch auf Raw After Mania schauen, oder hier die The Rock und Cody, die Belt-Tauscherei und so.
Ja, das war merkwürdig, könnte man sagen. Also auch The Rock, der da mit seinem People's Championship rauskam. Und darf ich da einmal halt, also das war wirklich schlecht.
Ja.
Das kann man nicht anders sagen. Das war wirklich schlecht.
Ja. So, jetzt spulen wir die Zeit noch ein bisschen zurück. Quasi, wir gehen nochmal zurück zum Royal Rumble, beziehungsweise wir gehen wieder zurück in den Februar eigentlich dieses Jahres, weil da ist natürlich noch viel mehr passiert, außer Cody, Rock, Roman und Rollins. Zum einen natürlich, ich habe es gerade schon angesprochen, wir sind auf dem Weg Richtung Vengeance Day bei NXT, bei WWE, bei SmackDown. Naomi und Tiffany Stratton haben wir gerade schon angesprochen, die sind zu SmackDown gegangen. Wir hatten Vengeance Day, war jetzt gar nicht mal so die krassen Entwicklungen, die wir hier gehabt haben. Da hat Ilja Dragunov seinen Titel gegen Trick Williams, den Iron Survivor-Sieger hier verteidigt. Obafemi gegen Dragon Lee. Lara Valkyria konnte ihren Titel gegen Roxanne Perez und Lola Weiss verteidigen. Also es war eher so in der Schiene souveräne Fortsetzung des bisherigen Geschehens. Ne? Aber natürlich da schon.
Es gab noch dieses witzige Tag-Team von Baron Corbin und Bron Breakker.
Stimmt.
Unterhaltsamer war, als man dachte.
Das stimmt. Das sollten wir auf jeden Fall ansprechen. Und wir wussten auch, dass damals natürlich eine Julia schon bei WWE unterschrieben hatte, die aber erstmal nicht rübergekommen ist, weil ja Rossi Ogawa hier eine neue Promotion mit Marigold gegründet hat und da wollte sie erstmal mit dabei sein. Dass sich dann da noch die Hand bricht, ist halt dann auch ein bisschen doof gewesen. Das sollte im späteren weiteren Verlauf kommen. Und dann haben wir ja, wir greifen jetzt mal ein bisschen vor, einfach springen mal ein bisschen, Elimination Chamber Perth gehabt. Das war, glaube ich, auch, wenn ich mich nicht komplett täusche, unser erstes Live-Watch-Along, was wir im Stream gemacht haben, Kai, oder?
Hä, wir haben doch schon mal Dingens geguckt, so eine Saudi-Show.
Stimmt. Stimmt.
Ja.
Aber das hier war vormittags.
Das war unser Frühstücks-Event.
Genau.
Also irgendwie so um 11 Uhr mittags. Und da hatten wir natürlich die Elimination Chamber Matches, wo dann bei den, also da ging es dann auch quasi ähnlich wie beim Rumble, so das, was noch übrig ist. Die Spots werden hier ausgecatcht. Ich finde das auch eigentlich mittlerweile eine gute Lösung, meiner Meinung nach. Dass man dann, dass sich da so die Matches Spots verdient werden können. Bei den Frauen hat dann Becky Lynch ihren Spot bekommen für ein Title-Match. War okay. Das war hier aber, ich weiß noch, das war die große Tiffany Stratton-Show. Die hat hier wirklich sehr krass performt. In diesem Match, da kann ich mich noch dran erinnern. Und mit das Wichtigste war natürlich, Drew McIntyre gewinnt das Chamber-Match, holt sich hier den Sieg, hat auch einen Großteil, also zumindest die Hälfte der Leute gepinnt in dem Ding hier. Und das hat diese schönen Memes befeuert, weil LA Knight wurde ja von AJ Styles angegriffen, wo es dann immer hieß, AJ Styles hat so viel Hass, der fliegt mit dem ganzen Globus, nur um LA Knight das Match zu kosten.
Richtig.
Das war auch sehr schön. Ja. Aber auch da natürlich, auch bei so einem Jahresrückblick, wenn man jetzt mal schaut, da noch Bobby Lashley im Chamber-Match, jetzt bei AEW.
Ja. Der sollte im weiteren Verlauf auch gehen, genauso auch wie ein Ricochet, das können wir hier schon mal vorwegnehmen. Der hat ja auch, er war nicht nur erster Speed-Champion, der Ricochet, sondern der war dann auch im weiteren Verlauf weg. Also ja. Das ist hier auf jeden Fall auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Jetzt können wir so ein bisschen einmal durch die WrestleMania-Card im Prinzip springen, was wir hier noch gesehen haben, würde ich einmal sagen. Also klar, wir haben bei Elimination Chamber natürlich auch noch im Main-Event Rhea Ripley gegen Nia Jax gehabt. Das war aber natürlich fast schon eine Crowdpleaser, wenn man ehrlich ist. Dass man hier Rhea Ripley als Hometown Hero in Main Event stellt, war klar. Die hat ja eine unglaubliche Fanbase, unglaubliche Aura gehabt. Und ist ja ohnehin, wie ich finde, der größte Charakter, den derzeit die WWE Damendivision hat. Also die ist ja larger than life einfach. Und unheimlich gut einfach. Ja, was haben wir noch bei WrestleMania gesehen? Wir haben das Bruderduell gesehen zwischen Jey Uso und Jimmy Uso, was gar nicht mal so geil gewesen ist, wenn man ehrlich ist, ne?
Nee, das war echt, also das war wirklich, wo ich sage, ach, aber das war leider eine Enttäuschung. Weil ich habe mir echt mehr gewünscht und es ist leider nichts geworden bei dem Ding hier.
Ja.
Das fand ich sehr schade. Aber ansonsten hat es natürlich auch viele verschiedene Sachen, oder? Das ist halt diese Six-Pack-Ladder-Challenge. Also wir haben auf jeden Fall unser Leiter-Match bekommen damals, wo du dann ja auch zwei verschiedene Champions haben konntest, weil beide Belts abgenommen werden mussten. Einer ging dann an A-Town Down Under, also auch so ein Theron Grayson Waller mit einem echt egalen Run, wenn man ehrlich ist.
Und wie lange haben wir bei denen gesagt, dass die sich trennen?
Ja, ganz lange und sind immer noch irgendwie da.
Das ist doch nicht so richtig, ne?
Ja, und der andere ging dann aus mit Truth, was wirklich ein schöner Moment war. Irgendwie The Miz und R-Truth nochmal zusammen. R-Truth hat nochmal Championship-Gold gehabt. Hat auch wirklich, also haben sich jetzt auch getrennt, damit The Miz beim Final Testament ist. Gott weiß warum.
Ein großer Aufstieg.
Ja, der Fall und Fall des The Miz. Aber trotzdem hat wirklich für viele witzige Art-Truth-Segmente gesorgt. Kann man nicht anders sagen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Das mit Ciampa und oh, Ciampa, Triple H und Art-Truth einfach being Art-Truth. Das war schon wirklich witzig. Da kann ich nichts gegen sagen.
Ja. Wir haben hier die Fortführung vom, ja, Legado gegen der LWO gehabt, dann eben mit Rey Mysterio und Andrade gegen Santos Escobar und Dirty Dom haben wir noch gehabt. Wir haben natürlich auch Rhea Ripley gegen Becky Lynch gehabt im Opening Contest, was auch in Ordnung gewesen ist, aber was ein bisschen, hatte sich Becky Lynch da nicht irgendwie vielleicht verletzt an der Schulter oder so? War das nicht irgendwie
so? Ja, sowas? Irgendwie so war das. Ich habe das auch im Kopf, dass sich da irgendjemand vielleicht verletzt hatte oder sowas.
Ja, dann Six Women Tag Match mit Jade Cargill, Bianca Belair, Naomi gegen Damage Control. Ja, aber so Tag 1 war so das emotionale Highlight, neben dem Main Event, der ja auch weit über 40 Minuten gedauert hat, mit der Stipulation, sollten hier Roman Reigns und Rock gewinnen, gibt's eben die angesprochenen Bloodline Rules, und wenn Rhodes und Rollins gewinnen, dann wäre die Bloodline gebannt. Ha, surprise, ja. Die Heels haben hier gewonnen. Ansonsten hätte alles nicht funktioniert. Aber wir hatten natürlich auch noch das schöne Match zwischen Sami Zayn und Gunther, was man ja auch in den Wochen zuvor aufgebaut hat. Mit Sami Zayn, der hier den Glauben an sich verloren hat, mit dem Chad Gable, der ihn unterstützt hat, dass er eben wieder zur Form kommt sozusagen, dass er an sich glaubt, dass er die Chancen, die er eben gegen Gunther hat, dann auch wirklich greifbar macht und dann auch wahrnimmt. Und er hat es dann geschafft. Das war ein schöner Moment, auch weil man ja so die Familie hier mit eingebunden hat von Sami Zayn. Da haben wir schon damals gedacht, das war ein bisschen übers Knie gebrochen, aber mit einem Sami Zayn kann man sowas sehr schnell, sehr gut aufbauen, oder?
Ja, und die hatten ja auch schon Geschichte, die beiden miteinander, ne? Also von daher ist es hier legitim. So, die lange Regentschaft eines Gunther musste irgendwann enden.
Ja.
Und ich finde, das ist sowieso das Problem, lange Regentschaften zu beenden, ist immer super schwierig, weil es gerade, also es verliert immer dadurch einen Ticken seiner Glaubwürdigkeit, wenn man sagt, ja, der hat ja schon vorher den und den besiegt, der hat ja schon das und das Match gewonnen, warum verliert er denn jetzt hier? Ja, weil es Wrestling ist. Also, ja. Das ist so ein bisschen das Problem dabei, weil, ne, dann auch so dieses, das ging ja auch nur 15 Minuten und eigentlich muss man sagen so, Mann, dass hier Gunther verliert, das müssen ja 40 Nearfalls eigentlich sein und dann verliert er doch und in einem 30-Minuten-Match, also, ne, von der Wichtigkeit dieser langen Regentschaft, du weißt, wie ich es meine, ne?
Was, ja.
Und das wirkt dann immer so ein bisschen blöd, wenn du sagst, ja, er hat jetzt hier einen 15 Minuten gegen Sami Zayn verloren, den er schon vorher dreimal besiegt hat.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz, es geht irgendwie um diesen Moment und auch wenn du jetzt guckst, so ein bisschen Bigger Picture-mäßig, der Run von Sami Zayn, hatten wir schon gesagt, der war halt nicht so geil, aber du fängst halt auch auf einem extrem hohen Hoch an, weil du Gunther eben entthronst, ne? Also, der aus dieser historischen Regentschaft kommt, von daher, gut, ist halt ein bisschen blöd. Du hattest dann, kommen wir gleich noch zu, ein paar coole Matches mit Chad Gable. Aber auch hier ging es ja darum, wir müssen den IC-Belt ein bisschen von Gunther loseisen, weil für den Kollegen haben wir vielleicht andere Pläne.
Ja.
So, der ist hier für Größeres bestimmt.
Eben, das hat man eben hier auch gemerkt. Und auch, wir wissen, dass ein Triple H ein riesiger Gunther-Fan ist und dass man dem sehr, sehr viel gesehen hat, auch in dem Zeitpunkt natürlich schon. Und natürlich hat man dann eine Möglichkeit gesucht, den zu entthronen einfach. Und Sami Zayn war dann probater Kandidat. Und dann können wir hier in Richtung Nacht 2 gehen, weil da haben wir ja das Match gehabt zwischen Drew McIntyre und Seth Rollins. Seth Rollins nicht 100% fit, hat man hier auch im Match gemerkt, aber er konnte zumindest gehen, sagen wir es mal so. Aber das Interessante ist natürlich auch hier einen CM Punk, der ja als Gastkommentator dabei gewesen ist und beide eigentlich natürlich nicht so richtig mochte. Aber wen er noch am allerwenigsten mochte, war natürlich Drew McIntyre, als der ihn dann provoziert hat. Drew McIntyre gewinnt ja am Ende das Ding. Nach 10 Minuten, das war ein schnelles, gutes Match, was wir da gesehen haben. Aber Drew McIntyre feiert ja dann und verhöhnt ja dann einen CM Punk, während er da auf dem Pult steht quasi. Und CM Punk reißt ihm ja dann die Beine weg und attackiert ihn. Und das nutzt wiederum Damian Priest für den Cash-In bei WrestleMania und holt sich hier per Cash-In die Championship. Und damit haben wir nicht nur einen neuen Titelträger mit Damian Priest, sondern das ist auch wirklich der große Aufgalopp zu dem, was eigentlich die vielleicht hasserfüllteste Fehde 2024 gewesen ist, oder nämlich Damian Priest, ja. Nein, Drew McIntyre gegen CM Punk natürlich.
Ja, komplett. Also auch hier hat man wirklich sehr viele Sachen extrem gut gelöst, muss man ganz klar sagen, ne? Also man hat Drew McIntyre extrem durch diese CM Punk-Verletzung aufgebaut, ne? Also es fing an mit I prayed for this and it happened, mit guten Promoduellen. Drew McIntyre ist zu Meme-Lord Drew McIntyre geworden, was wirklich seine Karriere um 500% gepusht hat. Kannst du mir sagen, was du willst? Also, ne, so, wir erinnern uns alle noch an Schwert, möchte gern cool Drew McIntyre. Das war wirklich nicht geil. der ist jetzt zu diesem Badass geworden, der viel Hass mitbringt, der super unterhaltsam ist. Also, ne, gerade halt durch seinen Social Media Content. Also, ne, also ich glaube, man könnte eine ganze Top 10 machen mit den besten Social Media Posts von Drew McIntyre aus dem Jahr.
Das stimmt.
Sei es, wo er irgendwie in Chicago zu Mindy's Bakery geht oder sowas alles, ne, wo er dann irgendwelche Videos macht, wo er seinen Trizeps trainiert und sagt, oh, fühlt sich eigentlich doch ganz gut an. Also, alles Mögliche. Also, auch davon ganz vielen Sachen, ganz viele Shots gegen CM Punk natürlich. Also, und Drew McIntyre, auch wenn er in dem Sinne nichts gewonnen hat, also ja, er war hier kurz Champion, ne, in dem Jahr, aber auch trotzdem auch mit eins der interessantesten, besten Jahre seiner Karriere, würde ich sagen, was so auch Anerkennung der Fans angeht, meiner Meinung nach. Und auch hier hat man es natürlich sehr gut gelöst, weil es hat dann wieder befeuert, Drew McIntyre gewinnt endlich, ne, ist super arrogant, macht direkt nochmal ein paar Fotos, nochmal die Leute müssen befüttert werden auf den Socials, provoziert dann CM Punk, wird weggezogen, man nutzt das für den Damian Priest Cash-In, so, du hast einen Titelwechsel, Damian Priest ist jetzt Champion, man hat es geschafft, dieses Kofferproblem zu lösen, weil auch das, was wir jetzt mit Tiffany Stratton hatten, hatten wir auch mit Damian Priest, diese 400 angetäuschten Cash-Ins, muss man ja auch ganz klar sagen, ne? Du hast Drew, der sich wieder aufregen und CM Punk hassen kann, du hast Punk, der so ein bisschen Genugtuung hatte, das war ein sehr guter Opening Contest mit allem drum und dran.
Auf jeden Fall. Das hat man wirklich sehr, sehr, sehr richtig gemacht, so insgesamt. Und da war gleich auch Feuer in der Veranstaltung drin, muss man hier so sagen. Und danach ging es erstmal noch so ein bisschen weiter, ne? Wir haben den Philadelphia Street Fight gehabt mit The Pride gegen The Final Testament. Wisst ihr noch The
Mega.
Pride?
Ja.
Bubba Ray als Special Referee. Wir hatten ein solides Match mit LA Knight gegen AJ Styles gehabt. Logan Paul verteidigt seinen.
Also war ja auch eine Fehde, die man viel aufgebaut hat, ne? Mit dieser Home Invasion, die
sich
da prügeln auf dem Rasen. Also da hat man schon für ein Match, das einfach nur ein Singles-Match ist, auch schon viel in Aufbau investiert.
Das stimmt. Das stimmt. Wir hatten noch dieses Three-Way-Match mit Logan Paul, Kevin Owens, Randy Orton. Das war ja gut aufgebaut im Vorfeld. Bei den Damen natürlich noch Bayley gegen Io Sky, Rumble-Siegerin gegen Titelträgerin, ganz klassisch. Natürlich auch noch hier der Bruch von Damage Control. So Bayley, die hinterher so als die Außenseiterin quasi in der Gruppe gewesen ist und rausgekickt worden ist, hat hier ihren emotionalen Abschluss bekommen. Muss man leider sagen, danach kam dann nicht mehr viel.
Nee.
Auch dieser komische WrestleMania-Entrance, weißt du, so, wo es auf die Schultern reingetragen worden ist von den.
Ja, das war sehr doof.
Von den Typen. Ja, aber trotzdem, das war eine tolle WrestleMania. Auch an zwei Tagen war es wirklich eine sehr, sehr gute WrestleMania, die wir hier gehabt haben. Und, das müssen wir hier vielleicht auch nochmal betonen, Kai, wie stark WWE hier hervorgehoben hat, dass es der Start der Paul Levesque-Ära wäre.
Ja, das hat man auch sehr oft direkt kommuniziert.
Ja.
Man hat es auch wirklich so genannt. Was ja eher selten ist. Also WWE hat sich ja in der Vergangenheit selber seltener diesen Stempel wirklich aufgedrückt. Der wurde dann ja irgendwann aufgedrückt und man hat es dann so ein bisschen mitgenommen. Aber hier ist man wirklich diesen Weg gegangen zu sagen, das ist jetzt unsere Ära. Die heißt jetzt so.
Ja, ganz genau. Also man hat wirklich einmal hier nicht ganz den Reset-Knopf gedrückt, aber man hat gesagt, ja gut, jetzt das Ding ist aufgebaut worden bis hier, aber jetzt übernimmt Paul Levesque. Und das ist eine bessere, eine neuere Zukunft, eine frischere Zukunft. Und das hier ist der Startschuss dafür. Das hat man sehr stark betont. Auch eine Stephanie McMahon ist ja da nochmal in den Ring gekommen. Das habe ich mir auch nochmal angeschaut. Ihr hat gesagt, ich war bei jeder WrestleMania dabei, aber das hier ist die größte, weil ich bin hier mit am stolzesten drauf, weil das ist der Start der Paul Levesque-Ära. Gut, vor ein paar Monaten hat es noch Thank You Vince Chance angefeuert. Also von daher,
Naja,
Schwamm drüber. Gut, machen wir weiter. Weil natürlich ist man nach WrestleMania immer in der Bringschuld sozusagen. Du hast diesen großen Abschluss gehabt. Du hast wirklich viele Geschichten gehabt, die hier zum Ende gekommen sind. Codys Geschichte ist gefinished worden. Roman Reigns Title Run ist vorbei. Gunthers Title Run ist vorbei. Wir haben viele Babyface Champions nach dieser WrestleMania gehabt. Und das ist natürlich immer eine große Herausforderung, ne? Und ja. Nächste Show war dann Backlash, aber das bis dahin dauert es noch ein bisschen, weil bis dahin steht erstmal noch der Draft an. Der wurde dann auch relativ zeitnah angekündigt. Übrigens bei Raw After Mania haben wir auch schon so ein paar neue Gesichter schon gesehen, namentlich Ilja Dragunov und Roxanne Perez. Ilja sollte ja dann auch im weiteren Verlauf in den Hauptkader wechseln. Roxanne Perez immer noch nicht. Ilja dann auch teilweise im Geschehen mit Bron Breakker zum Beispiel mit involviert, IC-Title-Geschehen und so, bis er sich dann später das Kreuzband gerissen hat. Aber vor allem hier, Kai, hat man ja auch die Bloodline nochmal neu formiert, weil Roman Reigns war natürlich nach der Niederlage erstmal weg. Und ja, ein Solo Sikoa hat hier quasi so ein bisschen das Ruder übernommen und hat dann, das war auch Mitte April, hat er dann den ersten neuen Mann in die Gruppierung mit reingeholt, nämlich einen Tama Tonga.
Ja, genau. Also da ging es dann los, dass die neue Bloodline aufgebaut wird. Ne?
Ja.
Und dann wird auch direkt mit Tama Tonga zusammen Jimmy Uso zerstört. Also Jimmy Uso dann zack quasi raus aus der Bloodline. Jey Uso war ja sowieso schon raus, muss man ja hier sagen, als Main Event Jey Uso.
Ja.
Und dann muss man sagen, okay, jetzt bauen wir unsere neue Bloodline und die bauen wir erstmal auf um Solo Sikoa als neuen Tribal Chief. Tama Tonga stellen wir ihn an der Seite. Es gab auch schon Gerüchte, dass man weitere Samoaner verpflichtet, namentlich Jacob Fatu. Gucken, was aus denen noch in dem Jahr wird. Hab das Gefühl, der wird noch ein bisschen wichtiger. Also man hat auch natürlich gemerkt, so dieses Jahr nach WrestleMania ist so ein bisschen Start der neuen Staffel.
Ja.
Und jetzt müssen wir wieder ein bisschen anfangen aufzubauen, neue Leute zu präsentieren. Und das ist ja auch immer so ein bisschen das, was wir ganz häufig, gerade wenn du jetzt sagst, so April, Mai, so bis Money in the Bank, was wir immer so als Post-WrestleMania-Loch bezeichnen. Also, das hat man hier zwar versucht aufzufangen, aber es war trotzdem da. Das kann man jetzt auch nicht schönreden.
Ja, wir haben so ein paar Löcher auch in dem Jahr gehabt. Das war, also wir hatten schon tiefere Löcher in der WWE-Vergangenheit, aber wir hatten das einige Male hier natürlich, ja. Und nach WrestleMania ist halt eben immer schwer, dann auch da die entsprechende Position zu finden. Und obendrein gab es ja da auch noch eine Portion Verletzungspech mit dabei, ne? Wir haben eine Rhea Ripley gehabt, die sich ja hier früh verletzt hat an der Schulter und dann ja auch ihren Titel vakantieren musste. Das haben wir ja auch gehabt. Wir haben eine Story-Entwicklung gehabt im IC-Title geschehen. Chad Gable, der sich endgültig gegen Sami Zayn gewandt hat. Also sagte man, du hast mich ausgenutzt und ich will nicht mehr der Nette sein, ne? Sondern ich will auch hier den Erfolg haben. Und das war quasi der Anfang der bösen Alpha Academy. Also unter dem bösen Chad Gable, weil die Alpha Academy selber war ja nicht böse. Die wurde erst böse, als der American Made wurde und dann die Creeds mit dazu kamen. Wir haben einen Sheamus gehabt, der sein Comeback gegeben hat. Letztes Match war 2023, das war damals gegen Edge. Also so lange ist es schon her gewesen.
Sheamus wurde voll gefettshamed damals.
Das stimmt, ja.
Und hatte, glaube ich, nur so einmal sein altes Team und dann haben sie es ihm wieder weggenommen.
Das kann sein, das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Es gab ein paar Leute, die entlassen worden sind, unter anderem eben Jinder Mahal, Xia Li, Sian Quinn zum Beispiel. Da hat man dann nach WrestleMania ein bisschen ausgesiebt, sage ich mal.
Ein paar Tage später noch Cameron Grimes.
Stimmt, Cameron Grimes kam auch noch mit dran, richtig. Ludwig Kaiser ist gegen Giovanni Vinci geturnt und ist ja dann wirklich auch ein essentieller Part, würde ich mal sagen, vom Raw-Roster im weiteren Verlauf geworden. Gerade innerhalb der IC-Division hat sich jetzt inzwischen ja auch sehr gut etabliert, wie ich finde. Giovanni Vinci nicht so, ne?
Nee, der kriegt wieder so ein paar Veni Vidi Vinci Promopakete, wie es schon mal bei NXT hatte. Was da nicht funktioniert hat, jetzt versucht man es im Main-Roster und auch da wirkt es nicht so, als ob man einen Plan hätte, weil es gibt auch nicht mal ein Debüt. Das ist immer so dieses, ja, wir haben mal irgendwann so 7 Vignetten geschossen, jetzt feuern wir jede Woche eine ab und was dann in 7 Wochen ist, ey, keine Ahnung.
Ja, vor allem, also, es gab auch aus dem Turn heraus keine Konsequenz, ne? Also normalerweise kennt man es ja so, wenn Tag-Team-Partner gegeneinander turnen, dann ist der eine wenigstens sauer auf den anderen, aber hier fährt der eine erstmal nach Italien und meldet sich ein paar Wochen später und sagt, ey, ich bin jemand anders. Und verliert dann auch. Hat er nicht gegen Apollo Crews zweimal verloren und danach nie wieder oder so? Wie
das ja, irgendwie so ganz komisch, ne? Und auch recht schnell in so, nicht Squash-Matches, aber in so, ich roll dich mal ein Matches und dann bist du ganz überrascht, warum du verloren hast.
Ja, genau, das war halt schon ein bisschen merkwürdig. In der Damendivision braucht man natürlich einen neuen Champion. Da ist Becky Lynch eingesprungen, die sollte eigentlich eine Pause machen. Ist dann hier eingesprungen, vorübergehend, um sich hier den Titel zu holen in der Battle Royale.
Leute waren gar nicht happy.
Nee.
Da gab's auch die ganzen Becky Hogan Chants und sowas alles. Und die ganzen Becky Hogan Memes, also da hatten die Leute nicht so Bock drauf.
Nee, aber das war ja letztlich auch hier, sie ist ja hier wirklich nur ein Übergangs-Champion gewesen, bis dann quasi Liv Morgan das Ruder übernommen hat, ne? Aber
das wussten die Leute ja in dem Moment noch nicht.
Da waren wir auch nicht glücklich drüber, wenn man ehrlich ist, weil wir haben auch damals schon gesagt, nee, eigentlich
reicht jetzt.
Ja. Da war man schon so ein bisschen überdrüssig, das Ganze. Das bin ich schon bei dir. Ja, wie ging's noch weiter? natürlich, ich habe gerade Ilja Dragunov angesprochen, der war ja noch NXT-Champion, als er hier bei Raw After Mania gewrestelt hat. Sollte aber nicht mal allzu lange sein, weil bei dem TV-Special NXT Spring Breaking sollte er dann den Championship verlieren und Trick genau, Williams.
Weil wir hatten ja noch vorher, kurz vor WrestleMania, hatten wir noch Stand and Deliver.
Ach, richtig, ja.
Was wir noch hatten, hat ja noch Ilja seinen Titel gegen Tony D'Angelo verteidigt. Also,
und Trick hat sich Carmelo Hayes erledigt.
Genau, Trick hat im Main Event gegen Carmelo Hayes gewonnen in einem okayen Match. Aber ich wollte es auch nur kurz ansprechen, weil da ein Match war, was mit zu meinen Top-Matches des Jahres gehört. Nämlich das Match zwischen Oberfemi, Dijak und Josh Briggs.
Oh ja, das war
der North American Championship. Also vielleicht auch das so als Jahresrückblick, um zu sagen, ach, was habe ich eigentlich verpasst? Das Ding von Stand and Deliver sollte man sich anschauen.
Oberfemi ja ohnehin, würde ich mal sagen, der Aufsteiger aus dem NXT-Kader, oder?
Also rein auf dem Papier Trick Williams, aber ja.
Das Problem ist, Trick Williams, ja klar, ich meine, der war jetzt, ist jetzt zweimal Champion geworden, wenn ich mir das nicht komplett verzählt habe in dem Jahr. Aber für mich hat der, sobald er den Champion-Titel gewonnen hat, hat nie gezündet, so richtig.
Ja, aber deswegen sage ich, also auf dem Papier ist Trick Williams der Aufsteiger, weil er halt Main-Champion geworden ist und recht lange auch Main-Champion schon ist und den Belt hält, also was das ist, aber du weißt, was ich meine.
Ja, aber... Ach, Kai, aber ich mag ihn sag nicht. Doch nicht sowas.
Ja, aber ich mag den nicht und deswegen, ich argumentiere nicht mit Fakten, ich argumentiere mit Meinung.
Ich argumentiere mit Emotionen. Der kämpft so wie Booker T, ich mag den nicht.
Ja, wirklich.
Nee, aber ich finde, der verliert, irgendwie zündet der halt auf mich nicht, aber ist ja wurscht. Auf jeden Fall haben wir dann eben den Draft zum Ende des Monats. Übrigens keine guten Quoten für den Draft an der Stelle. Hat aber jetzt auch gar nicht mal so eklatant viel geändert, oder? Wenn man sich so...
Nee, es war auch egal. Also, wir haben ja auch, weißt du noch, als so Drafts anfingen, haben wir gesagt, so Draft Predictions gemacht und Recap vom Draft, wer geht wie, wo, wohin und was ist da. Junge, es juckt einfach komplett, weil euch euer eigener Draft egal ist.
Weißt du noch, unser erste Draft Prediction, wo wir uns sonst was ausgedacht haben, als das damals losging vor vielen, vielen Jahren?
Ja.
Das war nicht gut.
Und dann so, der könnte da und da hingehen und der und da und da, also... richtig motiviert noch, ja, das, bis wir gemerkt haben, ey, Draft einfach auch. So, nächste Woche sind die eh wieder da, wo sie sein sollen und fertig.
Ja. Natürlich für Cody gab's dann bei Backlash seinen ersten Gegner und das war auch ein richtig guter Gegner, muss man sagen, hier mit AJ Styles. Hier noch so die Fehde, die auf Respekt basiert hat, die soll sich ja später noch so ein bisschen drehen, wo AJ Styles genau. Ja auch seinen Rücktritt angedroht hat, nur um ihn dann zu attackieren. Aber hier dieses erste Match bei Backlash in Verbindung auch mit der Stimmung damals, das war schon ziemlich cool, oder?
Haben wir auch einen Live-Watch-Along zugemacht, hat sehr viel Spaß gemacht. Auch das war so ein bisschen dieser Startschuss für Euro-Crowds sind schon richtig geil und viel besser als eure Ami-Schnarch-Crowds. Ne? Also hier habe ich mir auch gedacht, so, ach du meine Güte, das wird ja in Deutschland katastrophal schlecht. Ne? Also bin ich ehrlich, war wirklich mein Gedanke. Und das haben sich auch viele gedacht, also auch viele, nachdem ich mich, kommen wir gleich natürlich nochmal zu, aber auch nach Bash in Berlin so in der Halle, an der Halle, um die Halle unterhalten habe, es war immer so dieses, ich hätte nicht gedacht, dass wir so eine geile Stimmung machen.
Ja.
Und gerade auch, weil das Ding hier kam, Fans durchgesungen, das ging ja auch wirklich viral die ganze Zeit. Event war, sind wir mal ehrlich, nicht wirklich besonders. Na, also klar, du hattest hier natürlich schon auch so diesen Anfang und Kevin Owens und Randy Orton kämpfen gegen die Bloodline.
Aber super unterhaltsamer Streetfight zwischen den beiden Teams.
Ja. Gegen Solo Sikoa und Tama Tonga.
Großes Debüt.
Ja, stimmt.
Stärkste Bloodline-Members.
Ja, großes Debüt, wo er vergisst, den Ref vernünftig rauszuziehen von Mr. Botch Tangaloa.
Du bist böse.
Ja, aber auch da, also hat sich auch so ein bisschen gezeigt, das Problem, Bayley als Champion, ja, gegen Naomi und Tiffany Stratton. Match war okay, aber ist nicht so, ja, Damian Priest gegen Jey Uso, ja, Jey Uso auch cool, aber auch da so dieses, Damian Priest hat sich jetzt später nach diesem Titelverlust irgendwie besser gefunden, als er sich als Champion gefunden hat, meiner Meinung nach. Ja. Also so crowdmäßig war das halt auch alles ganz cool, hat auch davon gelebt, aber das war so dieses Ding, ja, Card ist jetzt nicht so besonders, ne, ist so ein bisschen, ist okay, kann man machen. Aber das war jetzt, weil du musst aber denken, du kamst halt aus WrestleMania raus natürlich, ne? Du hattest da auf einmal alle im Ring stehen und dann hast du gedacht, ja, jetzt sind wir wieder in der Realität angekommen. So hat sich's ja ein bisschen angefühlt, sind wir mal ehrlich.
Ja, ja, klar. Also das auf jeden Fall. Ja, und das hat sich ja dann auch so ein bisschen fortgesetzt. Wir haben es ja häufiger schon mal gesagt, es gibt halt immer so ein kleines Sommerloch und Backlash, also das hat Spaß gemacht. Der Main Event war top, das war auch richtig gut mit Cody und AJ Styles, aber nichtsdestotrotz, es waren jetzt die ganz großen Geschichten, die mussten erstmal wieder aufgebaut werden und das hier war erst so ein bisschen, man hat das Geschehen so ein bisschen aufgefüllt und das hat man dann eben auch gemacht, weil natürlich ging es dann Richtung Mai nach Saudi-Arabien und wenn es nach Saudi-Arabien geht, dann gibt's natürlich diesmal was Besonderes und das war dann das King and Queen of the Ring Tournament, also zwei Turniere und damit füllst du natürlich die Wochenshows auch schon sehr einfach auf, das muss man auch mal ganz klar sagen. Ne? Da gab es dann die Qualifikationsmatches, es gab dann irgendwann auch die ersten Runden, die da stattgefunden haben, quasi der gesamte Mai, da waren die Weeklies geprägt durch die Turniermatches eigentlich, ne? Wer da dran teilnehmen wird, wer weiterkommen wird und dann waren es ja im Endeffekt nur die Finals, die dann hier auch stattgefunden haben bei der großen Show an sich, ansonsten ja, wissen wir, auf der einen Seite haben sich dann eben hat es das ja geteilt, wir haben den Raw-Block und den Smackdown-Block gehabt und lange Rede kurzer Sinn, im Finale sind dann Gunther und Randy Orton aufeinander getroffen. Da waren auch spannende Matches dabei. Ich weiß nur, wie wir alle darauf gewartet haben, dass Ilja Dragunov und Gunther aufeinandertreffen.
Ja, ist nicht passiert.
Ist nicht passiert. Genau das. Ja, solche Geschichten hatten wir dann da eben. Das war jetzt nicht die allergrößte Story. Wir haben, was wir hier noch auf dem Weg dahin gehabt haben, ja, der Judgment Day hat sich, das habe ich übrigens, ich sag's jetzt ganz, ganz offiziell hier on air. Ich hab's hier falsch eingetragen. Finn Bella und JD McDonough haben sich nur den Number One Contendership geholt. Haben nicht den Titel gewonnen. Das kommt erst ein bisschen später. Da habe ich einen Fehler im Handout. Aber ansonsten, es gab noch die Verletzung von Asuka. Es sind ein paar Leute bei NXT gegangen worden.
Gable Stevenson.
Zum Beispiel, genau.
Wo man dachte, wo das präsentiert wurde bei WrestleMania. Man dachte so, Junge, die haben jetzt ja den Gottkaiser persönlich verpflichtet. Und am Ende war es einfach gar nichts.
Ja, er hat ja gesagt, das war die falsche Zeit. Ja, und wenn wir dann Richtung King and Queen of the Ring schauen, wichtig da, Titelwechsel bei den Damen. Liv Morgan holt sich hier das Gold. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Gunther wird neuer König, auch wenn er sich die Krone nicht aufsetzen wollte, was mich sehr traurig gemacht hat.
Nee, was schon richtig gut war.
Aber auch da ja so ein bisschen unfair quasi, ne, nicht ganz sauber, weil Randy Orton hat ja, was noch mal einen Fuß unterm Seil gehabt oder sowas?
Er hat irgendwie die Schulter doch irgendwie oben, oder?
Ja, die Schulter war oben, ja, richtig. Ah, richtig.
Auch das hat man dann so on the fly gut gelöst, wo dann Triple H meinte, ey, Entscheidung steht, aber gucken wir mal, was noch kommt.
Tatsachenentscheidung halt, ne. Nia Jax hat sich gegen Lyra Valkyria durchgesetzt. Lyra Valkyria ist ein bisschen der Upstart von NXT hochgekommen, die sich dann hier ins Finale durchgekämpft hat.
Aber auch seitdem recht wenig passiert.
Ja, auch charakterlich, weil, halt gar keine Entwicklung.
Ja, weil es war ja noch dieses, Mann, Lyra Valkyria ist ja die beste Freundin von Becky Lynch, hat man ja so ein bisschen verkauft. Und seitdem war sie auch komplett egal.
Ich hatte ja gehofft, dass man die in Tag Team steckt. Das war ja so meine Theorie, dann lässt du die beiden dann, wir haben ja auch bei Backlash, hatten wir ja, das haben wir gar nicht erwähnt, natürlich Jade Cargill und Bianca Belair, die sich hier die Tag Belts geholt haben. Ja, ich habe gedacht, das wird vielleicht das Gegengewicht, ne? So Lehrerin und Schülerin irgendwie gemeinsam gegen die beiden Superathletinnen hätte für mich gepasst, hat man nicht gemacht. Genauso auch der Main Event hier, Cody Rhodes gegen Logan Paul, so ja, das hat sich halt wie angefühlt, wie man will halt Logan Paul im Main Event haben, wenn man ehrlich ist. Und die Scheichs haben sich gewünscht, die Scheichs haben es bekommen.
Ja, so war es halt auch.
Muss man sich halt gar nicht mehr großartig drüber streiten. Ja, und dann ist aber vor allem auch eine Becky Lynch erstmal weg, ne, die verteidigt ja noch, beziehungsweise es gibt noch mal ein Title-Match zwischen Becky Lynch und Liv Morgan im Cage bei Raw. Das ist nämlich dann kurze Zeit später nach dem King and Queen of the Ring. Und da verteidigt Liv Morgan ihren Belt und schließt sich dann auch endgültig Dominic Mysterio an. Da gibt's ja die Knutscherei zwischen den beiden hier, ne? Dürfen wir nicht vergessen. Das war ja
Frechheit.
Vorher auch so eine Geschichte hier, der Twist and Turn um die Liebe des Dominic Mysterio, du.
Das war das haben wir jetzt ja wirklich so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Das war wirklich eine sehr große Geschichte, muss man ganz klar sagen. Also, und dieses wirkliche Rumgeknutsche und zu wem er dann steht und zu wem er nicht steht, hat es denn ja auch erstmal beim SummerSlam entschieden, ne?
Genau. Das war jetzt noch der widerwillige Kuss, war das so ein bisschen, weil sich auch so die Lippen so abgewischt hat. Ja, ne, will ich eigentlich nicht, ne? Aber wenn sie schon.
Aber auch, muss man sagen, also, so. Das war jetzt Ende Mai. Das hat sich entschieden dann erst beim SummerSlam und der war Anfang August.
Genau.
Also, um mal kurz in Perspektive zu packen, das ging schon ein bisschen.
Das stimmt. Das stimmt. Ja, und jetzt sind wir dann auch im Sommer angelangt, Juni, Juli natürlich. Wir wissen, das ist dann schon eine Phase, da passiert auch noch mal was. Also gerade jetzt, da werden so ein bisschen die Weichen Richtung SummerSlam gestellt. Wir haben aber erstmal natürlich noch ja den Abgang von Ricochet, den wir gerade schon angesprochen haben. Der wird dann ja von Braun Breaker hier kurz und klein gekloppt. Wir hatten NXT Battleground.
Was haben Sie? War der wirkliche Abgang nicht, dass er von Bronson Reed verkloppt auf dem Parkplatz?
Gab's das auch noch?
Ja, ich meine schon. Okay.
Habe ich vergessen.
Ich werde es herausfinden.
Ich finde es mal heraus. Bei NXT haben wir natürlich so ein bisschen den Aufstieg von dem Ethan Page gehabt, der seine erste Titelchance bekommt gegen einen Trick Williams, einen Jordynne Grace, die Roxanne Perez fordert. Obafemi weiterhin dominanter NXT North American Champion hier gegen Wesley und Joe Coffey. Wir haben da vielleicht ganz wichtig, wenn wir an der Stelle sind, die erste NXT Women's North American Champion wird hier ausgefochten. Kelani Jordan setzt sich hier im Leitermatch durch. Das war auch schon mal wichtig. Ein weiterer Titel für die Midcard-Frauen. Kelani Jordan als erste Titelträgerin gegen Sol Ruka, Lash Legend, Fallon Henley, Jada Parker und Mee Chin. Haben wir ja auch damals die Review gemacht. Und Fraxium, also Nathan Frazier und Axiom, haben sich hier gegen den OC durchgesetzt, der damals ja auch bei NXT mitgemischt hat.
Wo sind die eigentlich?
Karl Anderson hat sich, ich weiß nicht mehr genau, wann es gewesen ist, hat sich auf jeden Fall eine schlimme Schulterverletzung zugezogen, musste operiert werden.
Und es war doch Braun Breaker.
Also siehst du das recht? Siehst du.
Ich habe es vielleicht verwechselt mit den ganzen 100 anderen Parkplatz, die Bronson Reed im Laufe der letzten Monate hatte mit Braun Strowman und Seth Rollins.
Ja, und wir haben natürlich jetzt hier auch relativ schnell aufeinanderfolgend die PLEs gehabt. Ne? Wir hatten am 25. Mai hatten wir den King and Queen of the Ring und dann schon 3 Wochen später hatten wir dann schon Clash at the Castle in Schottland damals. Dadurch natürlich auch so die Cards, ja, relativ einfach gestrickt, sagen wir es mal so. Wir haben es gerade angedeutet, wir hatten hier das Match zwischen Cody Rhodes und AJ Styles. Das basiert ja dann darauf, dass AJ Styles full heel geturnt ist, ne, wo er gesagt hat, ich hab's halt nicht mehr und ich will mehr Zeit bei meiner Familie haben. Hat hier den Mark Henry gemacht quasi. Das war auch in Ordnung. Das I-Quit-Match war auch gut, Kai.
Ja, das stimmt. Da kann man so an sich nichts gegen sagen. Ja, das war, hat man dann schon auch so mit gespielt. Das Problem ist so ein bisschen, I-Quit-Matches sind halt ganz häufig nach einem gewissen Muster, ne? Also ja, das ist ein bisschen das Problem, was auch Last Man Standing Matches haben, aber es war trotzdem vernünftig.
Ja, ansonsten sehr viele Schotten und Schottinnen hier auf der Card, ne? Die Unholy Union haben sich ja hier in einem Upset die WWE Women's Tag Team Championships von Bianca Belair und Jade Cargill geholt, war ja auch ein Triple Threat Match mit Shayna Baszler und Zoe Stark mit dabei, die ja später auch noch mit Sonya Deville das Pure Fusion Collective formieren sollten, PFC. Naja. Sami Zayn, Chad Gable, IC-Championship-Match, Feder haben wir schon angesprochen, Heel-Turn, war damals auch gut, Bayley gegen Piper Niven, weil es halt in Schottland ist, wenn man ehrlich ist. Und Main-Event, Damian Priest gegen Drew McIntyre, Damian Priest ja als Champion im Judgment Day, das war ja auch vielleicht schon mal, weil du es gerade noch so beiseite oder so nebenbei erzählt hast, der hat ja schon da ziemlich einen Hühnerhaufen neben sich gehabt, ne, im Judgment Day, das muss man auch mal sagen.
Ja, das war
die lieber gezockt richtig haben, als vernünftige Sachen ja gemacht haben und so.
Und als wir den witzigen Kalito dabei hatten.
Der kam später noch, ja.
Genau das. Der hat's ja direkt etabliert gesagt, so, ey, WWE 2K-Spieler, da bin ich auf jeden Fall dabei.
Mit mir habt ihr den besten 2K-Spieler überhaupt im Team. Ja. Interessant hier natürlich, dass doch hier im Endeffekt CM Punk hat hier Damian Priest, Drew McIntyre um seine Titelchance gebracht.
Ja. War ja Punk nicht Special Guest Referee? Oder nee, der war bei Rollins war ja Special Guest Referee. Nee,
er war hier kein Referee, sondern der ist ja einfach als Ringrichter rausgekommen quasi. Und man hat es erst nicht gesehen und dann war es halt eben CM Punk. Na, der hat ja auch die langen Ärmel gehabt, weiß nicht mehr.
Gleich. Ach stimmt, der ist reingerannt, weil es gab Refbump
genau
und sowas, ne? Ja, da war ja was, genau.
Und dann wollte McIntyre ihm eine reinhauen und dann hat Punk ihm dann einen Low Blow verpasst durcheinander und dann gab's den South of Heavens und so konnte dann eben hier der gute Damian Priest seinen Titel verteidigen und wir kennen ja diese Geste, ne? Das habe ich auch als Thumbnail, glaube ich, gemacht, wo CM Punk irgendwie einen Count gezählt hat und dann nur hier so macht Richtung
2.
Oder halt, ne? Heftig.
So nämlich, hier, heftig, Junge.
Was haben wir noch gesehen? Das haben wir auch noch gar nicht angesprochen, wenn wir jetzt weitergehen in der Geschichte. Wir sind ja noch Mitte Juni. Das Debüt der Wild Six, das wurde ja vorher natürlich wie immer mit den kryptischen Botschaften hier schon angekündigt. Und ich sag mal, das Debüt hatte Impact, Kai.
Ja, das Debüt hatte Impact. Moment, warte. Welches meinst du jetzt?
Die Wild Six.
Okay, gut, ich weiß. Meinst du Jacob Fatu oder meinst du die Wild Six?
Erstmal die Wild Six.
Okay, weil beide hatten Impact.
Das stimmt.
Genau, also das Debüt der Wild Six, das war eine krasse Sache, muss man sagen, weil wir wussten da ja natürlich noch nicht, okay, in welche Richtung geht's, und man hat das ja dargestellt, als wär's das Heftigste auf der Welt. Das war dieser One-Shot, der auch sehr geil gefilmt war mit, man geht halt dann, man erst diese Tür, dann geht man Backstage, alles in einem Shot durch, ne? Da liegt Chad Gable, der einfach tot ist.
Das ist auch ein sehr schöner Gag.
Überall ist Nebel und Blut.
Ja. Wie im Horrorfilm im Endeffekt, ne?
Genau. Und dann werden da Stück für Stück die ganzen Wild Six Member so ein bisschen revealed, ne? Was wirklich sehr gut gemacht hat, also dann auch Eric Rowan als einer von denen, was sich schon im Verlauf des Jahres ein bisschen abgezeichnet hatte, wo es hieß, oh, der nimmt keine Indie-Dates mehr an, ja. Was könnte das denn bedeuten? Ja, und so wurden dann wirklich in einem Closing-Shot sehr krass, sehr groß die Wild Six präsentiert.
Ja, aber das hat damals schon für viele...
Das war heftig.
Ja, für viele Reaktionen gesorgt auf jeden Fall. Das war halt von der Inszenierung her geil. Wir haben auch damals schon gesagt, okay, wo willst du jetzt damit hin? Ich komme jetzt hier hin und mördern quasi die ganze Backstage-Crew. Es war ja wirklich ein Massaker, was sie angerichtet haben, was sie auch angekündigt haben, muss man dazu sagen.
Ja.
Ja, und Chad Gable, also der einzige Wrestler, den man hier so erkannt hat als Opfer. Weil man, es gab ja dann noch diese Gerüchte, ja, guck mal, der eine, das war Gunther, der hier gelegen hat, war er aber nicht. Ja, Bo Dallas wollte mir auch im Interview nicht verraten, wie er den Chad Gable umgebracht hat. Naja, aber das war schon eine ganz bildgewaltige Geschichte. Aber die Wild Six, muss man sagen, natürlich jetzt auch eher, damit wir nicht zu viel auf die eingehen müssen, auch wirklich einfach nur ein Midcard-Stable, Kai, oder?
Ja, natürlich. Ich weiß nicht, mit irgendwie habe ich letztens drüber geredet, ich weiß gar nicht mehr mit wem. Ich muss aber sagen, die leiden natürlich auch ein bisschen darunter, dass das Debüt von denen so geisteskrank gut war. Ne?
Ja.
Und wo es dann auch hieß, ja, die müssten ja eigentlich mehr machen und auch in der Legacy von Bray Wyatt, das muss ja irgendwie besonders sein. Verstehe ich prinzipiell, aber ich finde, wenn uns auch ein Bray Wyatt eins gezeigt hat, ist das auch gerade jetzt so in der Moderne, diese kryptischen und ich habe so ein bisschen Superkräfte-Gimmicks, das funktioniert im Main-Event auch nicht. Also das war auch immer das, was halt einem Fiend geschadet hat. Dieses, ja, der Typ kann irgendwie zaubern und ist unzerstörbar und überlebt Feuer. Also, wie willst du den denn pinnen? Das ist so ein bisschen, das ist ja das Problem, was ich mit Gunther meinte, der fast 2 Jahre Champion ist. Wie soll der verlieren? Das so auf 10-fach gedreht, weil man, der eine hat Superkräfte, ist aber keine Ahnung, wie der verlieren soll. So, als ob den Crossroads juckt.
Ja.
Und ich find's dann eigentlich ganz okay, dass man jetzt aus denen einfach nur so eine Mid-Card-Attraction gemacht hat. Klar, wenn du es diesen emotionalen Wert nimmst, müsste es eigentlich mehr sein, aber ey, dann besser so als komplett krachen, scheitern und die mit Zwang ins Main-Event zu packen.
Ja, wir haben die Fäden gehabt mit, natürlich mit Chad Gable, die ging ja dann ein ganzes Stückchen noch weiter. Auch das Debütmatch von Uncle Howdy haben wir da unter anderem gesehen, also Bo Dallas mit dieser unfassbar haarigen Maske, die er immer noch trägt. Wir haben verschiedene Multiman-Matches auch gesehen, natürlich auch gegen das Final Testament, auch gegen American Made, natürlich dann im späteren Verlauf, wenn sich dann Chad Gable mit den Creed zusammengetan hat als Rückendeckung. Was ich spannend finde, ist, dass die Wild Six bei PLEs nicht stattfinden.
Das stimmt. Ich weiß nicht warum, aber so ist es.
Ja, also ich würde, da wüsste ich auch wirklich den Grund dahinter gerne. Warum finden die da nicht statt? Hebt man sich da so eine Marke quasi auf, um Raw zu pushen, in Anführungsstrichen? Glaubt man, dass die da besser ziehen? Würde mich interessieren, warum man das bis jetzt nicht gemacht hat, weil es ist Juni und die hatten, jetzt haben wir Dezember, also das ist 6 Monate fast, kein Pay-Per-View-Auftritt von denen. Finde ich spannend.
Übrigens noch bei der Raw-Ausgabe, weil deswegen war ich gerade ein bisschen abgelenkt, weil ich mir noch kurz reingelesen habe. Hier war ja auch, hier wurde ja auch die Stipulation geschaffen bei der Raw After Mania, meine ich. Ach, bei der Raw After Mania, bei der Raw After Clash at the Castle. Dass Rollins bei Money in the Bank gegen Damian Priest kämpft und sollte er verlieren, darf er ja nicht mehr Damian Priest herausfordern.
Ah ja.
wenn also bis Priest den Titel verloren hat und so, würde Priest verlieren, müsste er den Judgment Day verlassen, weil da hatte ich mich gerade nämlich nochmal kurz reingelesen, weil das war ja dieses, Drew McIntyre hasst schon CM Punk, Rollins hasst Punk ja eigentlich auch schon, sorgen wir dafür, dass bei Money in the Bank Rollins Punk noch mehr hasst. Aber da kommen wir gleich zu, weil da hatte ich gerade nämlich nochmal kurz einmal quer gelesen.
Das ist eben wirklich das Interessante an der Streitfigur CM Punk. Ne? Man hat die schon quasi schon im Debüt hatte der schon eine Fehde mit Rollins, der sich ja sehr drüber aufgeregt hat. Und dann eben im weiteren Verlauf noch diese Verletzung. So hast du, das davon profitieren wir ja jetzt noch. Und im Endeffekt, ne, wir haben dadurch ein geiles Programm bekommen mit Drew McIntyre durch die Verletzung, was man dann vorgezogen hat. Und zugleich hat man aber immer noch diese Fehde mit Seth Rollins im Hintergrund gehabt, auf die du immer wieder ein bisschen aufbauen konntest, wo du zurückgreifen konntest und dadurch ein spannendes Programm halt an den Start bringen konntest. Aber wir kommen wieder zur Bloodline-Geschichte. Wir haben es schon gesagt, man musste jetzt hier was Neues aufbauen. Was Neues, da geht es natürlich darum, dass im Endeffekt Solo Sikoa ja hier eine neue Bloodline aufgebaut hat in der Abwesenheit von Roman Reigns. Da wurde ja erstmal Jimmy Uso rausgenommen. Jay Uso war ja eh schon raus, aber Jimmy Uso war eh schon war dann haben wir auch rausgeschmissen quasi, verletzt und zerstört. Der war ja dann auch real verletzt, nicht deswegen, aber der hat ja dann auch eine Auszeit genommen, war längere Zeit nicht da. Und jetzt hat man sich hier auch noch einen neuen Mann an Bord geholt, nachdem man gemerkt hat, so, Tamatonga, Tangaloa sind nett, aber wir brauchen noch jemanden, der ein vernünftiger Enforcer ist, hat man hier noch Jacob Fatu mit an Bord geholt und der ist dann auch Ende Juni hier debütiert und gemeinsam haben die drei ja dann wirklich hier mit den Main-Eventern von SmackDown aufgeräumt, mit Cody, mit Kevin Owens und mit Randy Orton. Da kennen wir ja auch die Szenen, wo dann Randy Orton hier quasi im Cody Rhodes im Seil festgehalten wird und dann werden seine Freunde hier zerstört. Und Jacob Fatu, auch da so ein bisschen vorgreifend, Kai, eine der größten, besten Verpflichtungen, die wir dieses Jahr gehabt haben von WWE, oder?
Absolut, also zu 100%. Weil du gerade auch gesagt hast, die haben gemeinsam Randy Orton, Kevin Owens und Cody Rhodes zerstört. Das war schon so ein 80-20-Ding. Also so 80% war Jacob Fatu alleine und die restlichen 20, ja, davon waren so 19 Solo und Tamatonga und die anderen 1% waren Tangaloa. Also
die haben auch schon mal jemanden auf den Tisch gelegt zum Beispiel, damit
ja, die Jacob haben
drauflegt springen kann.
Geholfen.
Ja, genau.
Und die haben angefeuert.
Genau.
Ja, nee, aber das war wirklich, also das Debüt von Jacob Fatu, das war wirklich krass. Also da hast du auch gemerkt, Mann, die richtige Duftnote gesetzt mit diesem Debüt. Da wusstest du direkt schon Bescheid.
Ja, auch ne, das No-Selling, was wir dann ja im späteren Verlauf sehen, ne, dass er bestimmte Aktionen da keine Schmerzen hat und einfach wie ein wilder Watz aufsteht und das abschüttelt. Diese unkontrollierte, diese Wildheit passt natürlich auch perfekt zu dieser Gangster-Bloodline, die wir jetzt ja hier im Endeffekt haben. Wo dann auch Paul Heyman Angst vor denen hat quasi. Ne? Wir kennen diese Shows noch mit CM Punk, wo CM Punk bei SmackDown gewesen ist und so, nimm ihn mit, ich bin bitte. Und niemand kann ja so schön fertig aussehen wie ein Paul Heyman. Ne? Einfach mal 3 Tage nicht rasiert, ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen
gepennt.
Genau, nicht gepennt, ein bisschen Zitronensaft in den Augen oder so, dass man ein bisschen weinen kann. Er sieht dann so fertig aus, aber Jacob komplettiert dann hier quasi die neue Bloodline und gibt der Bloodline halt eben auch noch ein bisschen Ernsthaftigkeit und ein bisschen zusätzliche Bedrohung auch noch mit dabei, eben in der Art und Weise, wie man ihn hier präsentiert. Ja, machen wir weiter hier im Text. Natürlich nach Clash at the Castle haben wir da noch ein bisschen was mehr. Natürlich hat sich der Judgment Day, also Finn Balor und JD McDonagh, hat sich hier von R-Truth und The Miz die Tag Team Titles geholt. Das ist vielleicht noch was Wichtiges zu erwähnen.
Langer Title Run, egaler Title Run.
Ja, ziemlich, ne? Aber die Raw Title Tag Division ist halt auch echt nicht so richtig geil, wenn man ehrlich ist. Dann, weil wir schon bei der Bloodline gerade eben gewesen sind, Sika Anoa'i ist verstorben, das ist der Vater von Roman Reigns. Also ohnehin die Anoa'i-Familie da auch wirklich mit 2 Todesfällen in dieser Familie, also einmal Sika und dann Afa ist auch gestorben. Also da hat der Family Tree also wirklich ein bisschen gelitten. Da ist wirklich alte Generation leider von uns gegangen. Ohnehin haben wir natürlich auch ne, so ein paar Todesfälle im Jahr, die mache ich jetzt mal ganz kurz, so wenn wir gerade schon mal dabei sind, damit wir die auf einen Schlag haben. Also, wer auch noch verstorben ist, ist der Taskmaster Kevin Sullivan zum Beispiel. Den haben wir auch verloren, der war Mitte 70. Und ich glaube, für viele wahrscheinlich so der Prominenteste, der ebenfalls von uns gegangen ist, auch sehr überraschend von uns gegangen ist, ist natürlich ein Sid. Sid Vicious, Sid Justice. Der ist auch verstorben, Alter von nur 63 Jahren. Das sind so die großen Namen, die prominentesten Namen, die in diesem Jahr noch von uns gegangen sind. Gehen wir weiter hier im Programm. Was war es noch passiert? Wir haben gesehen, dass ein Dijak, der zuvor noch zu Raw getradet worden ist, der hat WWE verlassen. Der Vertrag ist ausgelaufen und ist dann eben, ja, vertragsnicht verlängert worden. Eigentlich auch ein bisschen bitter. Und die neue Bloodline räumt weiter auf, entledigt sich auch Paul Heyman Ende Juni. Das ist auch eine ganz wichtige Geschichte, weil auch Paul Heyman dann erstmal aus dem aktiven Geschehen raus ist.
Wurde gepowerbombt durch den Tisch.
Ja. Der alte Mann.
Der alte Mann.
Genau. Juli, DIY holen sich von Grayson Waller und Austin Theory die Tag Belts. Also da zumindest versucht man so ein bisschen was. Und dann sind wir schon auf dem Weg in Richtung Money in the Bank, was ja dann am 6. Juli stattfand. Das war, glaube ich, habe ich das damals mitgereviewt, frage ich mich da. Das war ja so mittendrin bei mir im Umzug. Habe ich das mitgemacht?
Das weiß ich doch nicht.
Okay.
Weiß, also im Normalfall mache ich immer alle WWE-Podcasts mit dir, keine Ahnung.
Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob ich meine ich ausgelassen, aber ist egal. Weil das war wirklich noch diese Zwischenphase, Ende Juni, Anfang Juli, Umzug ins neue Haus, aber ich glaube, egal. Da haben wir auf jeden Fall gesehen, dass sich hier Drew McIntyre den Money in the Bank Koffer geholt hat im Leitermatch, nämlich gegen Andrade, Carmelo Hayes, Chad Gable, Jey Uso, LA Knight. Jey Uso vorher so ein bisschen als Favorit gehandelt, aber am Ende war es dann doch logisch und auch richtig, dass sich Drew McIntyre hier nochmal eine Titelchance quasi geholt hat, oder?
Ja, absolut. Also es war natürlich sinnig. Und auch das hat später noch für interessante Sachen gesorgt. Für viel Diskussionsstoff.
Ja, genau. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Wir haben noch hier Sami Zayn gegen Bron Breakker, IC-Title-Match. Da konnte sich Sami Zayn durchsetzen. Ich weiß, dass wir damals überrascht gewesen sind, weil wir eigentlich davon ausgegangen sind, Bron Breakker, der ja im Vorfeld unter anderem ja auch in Ilja ziemlich zerstört hat und sich hier wirklich wie ein Messer durch die Butter geschnitten hat hier durch das Roster quasi. Dass er hier den Titel sich noch nicht holt, hat uns überrascht. Sollte aber nicht mal allzu lange dauern, bis er sich dann den Belt holt.
Das stimmt.
Damian Priest gegen Seth Rollins hast du gerade schon angesprochen. Damian Priest bleibt Champion. Tiffany Stratton holt sich ihren Koffer. Das war keine Überraschung, muss man sagen. Da haben wir alle drauf getippt. Und im Main Event gab es ja das Six-Man, resultierend aus den Geschehnissen der jüngsten SmackDown-Episoden. Die Bloodline, also Solo Sikoa, Jacob Fatu und Tama Tonga. Also das ist wirklich die Premium-Bloodline, wenn man ehrlich ist. Die treffen hier auf Cody Rhodes, Kevin Owens und Randy Orton. Und das Wichtige ist hierbei, dass die Bloodline nicht nur gewonnen hat, sondern dass Solo hier Cody pinnen konnte. Also einer der ganz, ganz wenigen Pinfall-Niederlagen, die Cody eingesteckt hat. Und Niederlagen überhaupt. Ich habe eine Statistik gelesen, ich habe sie nicht geprüft, aber da hat Cody, meine ich, 95 Matches bestritten und 97 Matches
97 gewonnen.
Selbst wenn ich dabei ist, gewinnt er. Nein, er hat 97 Matches bestritten und 95 gewonnen. So rum.
Schon krass. Aber war natürlich wichtig, aber ich glaube, das Heftigste war hier doch das Match zwischen Damian Priest und Seth Rollins, oder?
Ja.
Das war hier das Besondere, denn ich hatte ja schon gesagt, es geht darum, falls Rollins verliert, kann er nicht mehr um den Titel kämpfen, solange Priest Champion ist. Und falls Priest verliert, muss er den Judgment Day verlassen. So, Damian Priest und Rollins sind am Kämpfen, hin und her, zack, bumm. Und auf einmal liegen sie beide, Musik geht an. Ach, hör mal, es ist ja Drew McIntyre, der gerade kurz vor irgendwie einer Stunde oder sowas den Koffer gewonnen hat, kommt dann raus, casht auch ein und macht aus diesem Match ein Triple Threat Match. Ne? Mhm. Triple Threat, wie wir alle wissen. DQ gibt es da nicht. Was dafür sorgt, dass CM Punk eingreifen kann, Drew McIntyre attackiert, Damian Priest deswegen seinen Titel verteidigt, Rollins nicht mehr um den Belt kämpfen darf, solange Priest Champion ist, Drew McIntyre seinen Koffer verliert, den er vor einer Stunde ungefähr gewonnen hat, und Damian Priest verteidigt. Und ich weiß noch, das war ein Ding, das hat gut für Diskussionen gesorgt. Weil das war so ein bisschen dieses, der Money in the Bank Koffer ist recht groß, jetzt opferst du den aber dieser Fehde. Und da haben sich auch Meinungen dann irgendwie so im Verlauf der Wochen geändert. Ich weiß gar nicht mehr, was meine erste Meinung war, aber am Ende sind wir, glaube ich, alle ungefähr so dabei gelandet, dass wir meinten, ja, es war schon die vernünftige Entscheidung, das so zu machen. Weil du hattest auch das Problem, oder was ich auch jetzt weiterhin sehe, jetzt in dem Fall dann vielleicht nicht, aber der Money in the Bank Koffer mittlerweile, wir sind bei mir persönlich an einem Punkt, wo er anfängt, mich zu nerven. weil so auch der Mim Priest hat diese 400 Cash-In-Versuche angedeutet. Eine Tiffany Stratton macht es jetzt nochmal, ne, dadurch, dass du halt zwei Koffer hast, wird es natürlich nochmal inflationärer benutzt. Und auch hier hätte ich gedacht, ah ja, okay, Priest, McIntyre hätte ja eincashen können, wäre vernünftig gewesen. Aber diese Fehde mit Punk, die geht ja im Endeffekt seit Januar, seit dieser Rumble-Verletzung, wo, wenn nicht hier?
Also ich sag mal hier, aus der Retrospektive gesprochen, auf jeden Fall der Zweck heiligt die Mittel, ne? Es hat die Fehde nochmal vorangebracht. Klar hast du natürlich dieses Gimmick des Money in the Bank-Koffers so ein bisschen geopfert, aber am Ende hast du einen riesengroßen Payoff dafür gehabt. Die Geschichte zwischen Punk und McIntyre ist dadurch noch größer geworden. McIntyre hat nochmal mehr frei drehen können als überhaupt. Das war ja dann hier auch die Geschichte. Er gewinnt ja das Money in the Bank Match. Dann hier verliert er dann eben und regt sich dann im Anschluss da so drüber auf, dass er Referees attackiert, in Panels eingreift und da wird er nochmal suspendiert. Das heißt also, du hast hier wirklich diese Steigerung einfach drin. Und ich bin ja dann jemand, der sagt, okay, wenn am Ende daraus eine gute Geschichte wird, dann ist das auch in Ordnung. Dann kannst du auch bestimmte Titelwechsel oder auch sowas wie hier opfern für den höheren Grund. Und das sehe ich jetzt hier im Nachgang. Ich weiß gar nicht mehr genau, also wir haben die Review zusammen gemacht. Ich weiß gar nicht mehr genau, was ich damals gesagt habe, aber jetzt so im Nachgang, gerade wenn ich das Hell in a Cell Match jetzt nehme, für sowas brauchtest du das eben, dass da noch mehr Hass mit reinkommt. Das finde ich absolut nachvollziehbar.
Ja, eben, also, und das hat ja auch nochmal dafür gesorgt, dass halt McIntyre immer wieder persönlicher wird. Wir erinnern uns an die Geschichte um das Armband, ne?
Richtig.
Mit den Namen von Punks Hund und der Frau. Also, von daher, ich finde es halt hier jetzt auch, ich weiß auch nicht mehr, was mein erstes war, so wie ich mich kenne, werde ich schon gesagt haben, so wie dumm ist das denn? Ich kenne mich ja. Aber jetzt im Großen und Ganzen, wenn man jetzt das rückblickend betrachtet, finde ich sinnvoll.
Ja, macht schon Sinn. Und wie hat die Fehde der beiden, man musste ja auch ein bisschen Zeit überbrücken, bis Punk hier wieder fit ist und man hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ne? Also ohne, dass er jetzt da in irgendwelche physischen Auseinandersetzungen mit reinrutscht, sondern man hat das wirklich sehr clever aufgebaut insgesamt.
Ja, und so konnte man dann ja auch das Match für den SummerSlam aufbauen, ne?
Richtig. Richtig, richtig, richtig. So, wir haben am selben Wochenende immer noch NXT Heatwave, das dürfen wir auch nicht vergessen, also Sommershow. Und da gab es auch einen überraschenden Titelwechsel, nämlich im Main Event gab es ja ein Fatal 4-Way und da konnte sich All Ego Ethan Page von Trick Williams hier den Belt holen. Javon Evans und Sean Spears waren auch dabei. Das war ja auch damals so ein Flug-Victory quasi, aber hat sehr, sehr gut zu Ethan Page gepasst und hab den ja auch nochmal angehoben, auf jeden Fall im Standing.
Ja, das stimmt. Also es war ja so ein Sieg wie damals in dem Fatal 4-Match mit HBK, Cena, Edge und den vierten weiß ich gerade nicht mehr, wo dann auch Ethan Page gefallen ist auf, ich weiß nicht, was war es, Trick Williams? Ich weiß es gar nicht mehr. Wo auf jeden Fall auf einen gefallen ist, ihn deswegen gepinnt hat, irgendwie nach dem Trick Knee oder so. Und ist dann hier Champion geworden. Ja, ne, also das war diese kurze Unterbrechung in der Regentschaft eines Trick Williams.
Ich fand's gut. Also ich fand's gut und ich bin ja auch wirklich ein Befürworter von Ethan Page. Das hat schon gepasst. Ne? Der war, ich finde ihn halt sehr, sehr unterhaltsam. Und Javon Evans ist natürlich auch einer der neuen jungen Stars, wirklich, also sehr, sehr, sehr jungen Stars von NXT. Auch jemand, der sich hervorgetan hat, oder?
Ja, klar, natürlich. Also generell in diesem Jahr. Du hast halt schon gemerkt, dass auch bei NXT sich da ganz Leute ganz klar rauskristallisieren. Ich bin halt da nur mal so gespannt, wie dann auch häufig dieser Schritt ins Main-Roster stattfinden wird. Ne? Weil das sind Leute, wo du sagst, ach Mann, das ist ja richtig gut. Also es ist ja auch komisch, weil Carmelo Hayes hat super funktioniert bei NXT. Und von Bron Breakker, der hat eigentlich funktioniert, aber der war schon langweilig. Und ein Bron Breakker funktioniert jetzt zum Beispiel viel, viel besser als ein Carmelo Hayes.
Ja, da hängt es halt natürlich auch mal von der kreativen Richtung ab. Ne? Natürlich hatte ein Carmelo Hayes auch damals den Vorteil, dass er noch diese Geschichte mit Trick Williams im Hintergrund gehabt hat. Ne? Die beiden haben sich ja hervorragend ergänzt und du hattest dadurch die Möglichkeiten, das Geschehen um sie herum aufzubauen. Und bei SmackDown zum Beispiel hast du das bei Carmelo Hayes nicht so stark. Während bei Raw die IC-Division sehr stark um Bron Breakker aufgebaut wird, der wirklich als Bedrohung da präsentiert wird. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen das Problem. Also ein Carmelo Hayes geht fast schon bei SmackDown so ein bisschen unter. Wir haben diese Best-of-Seven-Match-Serie gegen Andrade, die tolle Matches hervorgebracht hat.
Ja.
Nichtsdestotrotz, so charakterlich fehlt da noch so ein bisschen was. Aber ich glaube, das liegt auch daran, weil der Show, der Fokus der Shows ein anderer ist. Und bei Raw, speziell wenn da wieder 3 Stunden auch da sind, hatten wir ja dann auch gegen Jahresende, wo wir dann noch 2 Stunden gehabt haben, aber da hast du auch die Möglichkeit, einen Braun Breaker stärker da einzusetzen und du hast dann eben auch noch mit, keine Ahnung, Leuten wie einem Sami Zayn zum Beispiel, auch ein Ilja, natürlich auch so Workhorses, die jemanden wie einen Braun Breaker auch extrem gut aussehen lassen können.
Das stimmt.
Schwierig. Ansonsten, was hatten wir noch bei Heatwave gehabt? Roxanne Perez, Lola Weiss, Titelverteidigung, Fraxium verteidigen gegen die Chase U. Da gab's die Chase U noch, Schniff. Kellani John, erste Titelverteidigung gegen Sol Ruka. Das war ein wildes Ding damals, ne? Wenn so fast.
Das ist doch nur Gymnastik, das ist doch kein Wrestling.
Ja, genau.
So ein Ding war das.
Ja. Und auch hier wieder, apropos geile Matches, Oberfemi gegen Wes Lee damals, in diesem Last-Chance-Match der beiden, wo sich wirklich auch Wes Lee einen abverkauft hat, um hier was rauszuholen. Das war ein fantastisches Match.
Absolut, war wirklich sehr gut.
So, machen wir dann hier weiter im Geschehen. Wir rutschen noch mal so ein bisschen durch die Meldungen. Rhea Ripley ist nach ihrer Verletzungspause wieder da und natürlich wird dann die Fehde mit Dominic Mysterio und Liv Morgan aufgenommen. Das ist halt, wir haben es ja so ein bisschen unter den Teppich gekehrt, wie du gerade schon gesagt hast, aber das ist halt wirklich auch die dominante Damenfehde bei Raw. Ne? Das überspannt quasi das gesamte Jahr eigentlich, diese Geschichte.
Ja, mit verschiedenen Verletzungen. Jeder Raw-Ausgabe, genau, mit verschiedenen Verletzungen. Das ist auch in jeder Raw-Ausgabe präsent. Ne? Da gab es auch immer wieder Promoduelle und Dominik, der sich erst wehrt und nicht und wirklich dieses Oh, Daddy Dom und wirklich mit Anspielungen übers Bumsen, über Och, so geil und so weiter. Also da wurde ja wirklich alles mitgenommen, ne?
Übers Bumsen, also, ey.
Ist nicht so?
Ja, doch.
Ja, also, dann lacht man nicht. Das ist doch ernst hier.
Das ist auch
erste ernste Bumswitze wurden hier gemacht.
Ja. Auf jeden Fall ist das ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil hier steht es noch nicht fest, dass der gute Dom auf der Seite von Liv Morgan steht, dass es alles ein abgekartetes Spiel gewesen ist.
Genau. Ansonsten natürlich noch, was wir jetzt auch bei NXT sehen, Stephanie Vaquer verlässt CMLL, wechselt zur WWE, ist jetzt ja auch sehr prominent bei NXT eingesetzt, Iron Survivor Challenge, ne, also in verschiedenen Sachen. Und wir hatten es vorhin schon erwähnt, oder ich hatte es schon erwähnt, bei Elimination Chamber, nicht nur Ricochet verlässt die WWE, sondern auch ein Bobby Lashley,
yes,
lässt seinen Vertrag auslaufen. Er wird nicht, also wird nicht verlängert. Er verlängert nicht, WWE verlängert nicht und wechselt auch zu AEW rüber.
Ja, ganz genau. Wir sind dann aber auch auf dem Weg Richtung SummerSlam und der SummerSlam in diesem Jahr war der SummerSlam der Titelwechsel. Also alle Titel, die auf dem Spiel standen, bis auf der Undisputed Championship von Cody Rhodes, da müssen wir am Ende noch mal drüber sprechen, sind hier gewechselt. Ne? Wir haben das
Match. Morgens Titel hat nicht gewechselt.
Ah, okay, na gut. Korrekt. Na. Genau, die hat ja hier verteidigt gegen Rhea Ripley, ist aber hier vom Pillar to Post geprügelt worden, aber am Ende war es ja dann
Dominik. Das war ja auch dieser Spot, wo dann Rhea so ihre Schulter ausgekühlt hat und sich dann am Kommentatorenpult wieder einrenkt. Und dann ist es der Eingriff von Dominic Mysterio. Und da wird dann wild rumgeknutscht nach dem Match.
Genau, genau. Deswegen auch hier die Story-Fortsetzung. Dominic wechselt die Seiten, wechselt die Frauen. Und jetzt ist dann klar, das war auch ein abgekartetes Spiel. Braun Breaker holt sich hier die IC-Championship.
In 5 Minuten ungefähr.
Ja, das ging sehr fix. LA Knight holt sich den US-Title von Logan Paul. Das war das, was du schon lange gewünscht hast.
Ja.
Und dann haben ja quasi der König und die Königin haben ihre Möglichkeiten eingecashed. Nia Jax gegen Bayley und Gunther gegen Damian Priest. Und es gab 2 Titelwechsel hier.
Ja, Nia Jax holt sich den Titel von Bayley und Gunther Titel von Damian Priest. Ich hatte das wirklich gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass da so viele Titel gewechselt sind, bin ich ehrlich, ne? Ich habe aber auch den SummerSlam gar nicht mehr so besonders in meinem Kopf. Ich weiß gar nicht, warum. Aber ja, ist ja schon wichtig. Ne? LA Knight Champion, Nia Jax Champion, Braun Breaker Champion, Gunther, die ja auch alle noch oder wieder Champion sind, außer LA Knight, oder?
Damian Priest.
Ich meine, Gunther ist noch Champion.
Ach so, ja,
gut. Und Nia Jax ist noch Champion.
Ja, ich hab's falsch verstanden, ja.
Und Braun Breaker ist wieder Champion.
Ja, Braun Breaker hat zwischendurch die Titel nochmal verloren und dann hinterher wieder zurückgewonnen, ja.
Ja, genau.
Ja, aber die 2 großen Stories hier waren natürlich das erste Aufeinandertreffen zwischen Drew McIntyre und CM Punk, was ja Drew McIntyre am Ende doch, auch wenn er hier auch den Go-to-Sleep eingesteckt hat, aber ja doch sehr klar gewonnen hat, ne, mit.
Aber.
Ja.
Hier natürlich auch die Sache, Seth Rollins war Special Guest Referee. Also hat sich natürlich auch immer da wieder so ein bisschen mit reingeworfen ins Ding. Und es ging auch ganz klar darum, CM Punk hier am Ende sich das Armband genommen. Das war ihm ja wichtiger, als für den Pin zu gehen, um dann danach die Claymore einzustecken und zu verlieren. Also das war ja auch sehr ein storylastiges Ende natürlich. Ja. Also dieses, mir ist das Armband wichtiger, als jetzt hier sofort den Sack zuzumachen und deswegen habe ich verloren.
Aber trotzdem ein sehr eindeutiger Pin und auch sehr große Dominanzgeste dann eben zum Ende des Matches. Ja, und dann haben wir noch den Main Event gehabt. Cody Rhodes, Solo Sikoa, Bloodline Rules damals. Nicht unbedingt der allergeilste Main Event, den wir hier jemals in der SummerSlam-Geschichte gehabt haben.
Vor allem hätte auch nicht 30 Minuten gehen müssen.
Nee, nicht so wirklich. Da ging es ja auch wild durcheinander. Es gab natürlich die Eingriffe hier. Es waren auch Kevin Owens und Randy Orton mit dabei.
Ja.
Aber vor allem ist natürlich dann auch die Geschichte, dass hier ein Roman Reigns zurückgekehrt ist. Ich glaube, das ist das, was man hier rausnehmen muss, oder?
Das stimmt. Also es war mit das Wichtigste. Also man hat ja natürlich auch sehr viele Spots quasi wiederholt aus den vergangenen WrestleMania-Matches von Roman und Cody. Das hat man ja auch gemacht und sagte man so, verliert er jetzt doch mit den Spikes und sowas alles, ne, die er eingesteckt hat. Ja, aber das Wichtige war, am Ende ist der Roman wieder da.
Ja, und der Roman gibt so ein Nod of Approval. Ne? Also er nickt einmal dem guten Cody hier zu, als der den die Bloodline, die Crossroads zeigen will für den Sieg. Jo, das war dann eben hier die Geschichte. Roman Reigns wieder da und wir wussten, okay, jetzt haben wir plötzlich wieder ein Gegengewicht zu der neuen Bloodline, die ja vorher wirklich bei SmackDown hier für absolute Zerstörung gesorgt hat. Der August natürlich auch der Monat vom Bash in Berlin. Vorher gab es auch noch ein paar kleine Wendungen natürlich. Odyssey Jones hat sich dem New Day angeschlossen, beziehungsweise hat ihn unterstützt.
Für ganz, also ich würde sagen, das war so kurz, man könnte es vielleicht Praktikum nennen.
Ja, na, der ist ja dann wegen häuslicher Gewalt ist er dann ja quasi später entlassen worden. Da war auf einmal nicht mehr da. Tja. Hat uns aber dann vielleicht auch, also man hat es ja inzwischen relativ transparent gemacht, dass man dadurch auch die Geschichte von The New Day anders erzählen musste. Aber ich sag mal, wie es dann jetzt in den letzten Wochen rausgekommen ist bei dem 10-jährigen Jubiläum. Also die Geschichte, um das vielleicht ein bisschen vorwegzunehmen, Kai, die Geschichte von The New Day und den Streitigkeiten Xavier Woods und Kofi Kingston, dieser Weg wieder zusammen quasi und dann der Turn gegen Big E, das hat sich schon gezogen, weil wie viele Monate haben wir im Magazin gesagt, so, wann ist denn jetzt der Turn? Ja, vielleicht nächste Woche, ja, vielleicht die Woche drauf oder so. Ja,
also auch da natürlich wieder, das hatte ich auch im Magazin mit Markus, weil es Leute so hypen, das war so geisteskrank geil und das war alles Hammer. Nee, das war nicht alles Hammer. Das war auch ganz viel langweilig und Zeitspiel. Aber man muss halt sagen, das Ergebnis war absolut Hammer. Also diese Backstage-Promo, da die sie sich selbst um die Ohren geworfen haben. Also dieses so, ja, you pissed it away in 7 seconds to Brock Lesnar. Also das halt, das ist eine Line. Ne? Also die musste erst mal droppen, weißt du? Das war überragend stark. Und das ging ja auch super rum, so das, ne. Auf einmal haben ja wieder alle über den New Day gesprochen.
Ja.
So, der New Day voll langweilig, soll sich ja nicht trennen, gar keinen Bock. Und dann war dieses Man Backstage und man war so, das ist schon spannend. Also, da hat man dann gut die Kurve bekommen. Und das Segment mit Big E war überragend. Also, es war wirklich sehr, sehr gut. Und von daher, man muss nicht so tun, als wäre jetzt der Weg dahin geil gewesen, weil das war er nicht. Aber die letzten Wochen hat dann wirklich extrem gut gemacht und ich hoffe jetzt auch, dass man darauf weiterhin aufbaut. Zumindest sieht's ja so aus, ne? Mann, Heel Kofi Kingston auf Twitter, auch ein bisschen witzig, auch nicht, dass ich das mal sehen werde, Heel Kofi Kingston. Ja, also von daher war es trotzdem eine sehr geile Lösung am Ende.
Ja. Und wir erleben jetzt hier eigentlich auch den Aufstieg des Bronson Reed, weil da gibt's auch diese Zerstörung von Seth Rollins und damit ja dann quasi auch wirklich, also da gehe ich jetzt wirklich mal so weit zu sagen, ein Bronson Reed ist jetzt hier so interessant, wie er noch niemals zuvor gewesen ist.
Das stimmt.
Ist auch nicht so schwer. Das
ist nicht schwer, ja. Aber ist trotzdem ein Fakt.
Ja, ne, dann ging es ja danach auch weiter mit dieser, also stumpfen, aber sehr unterhaltsamen Geschichte mit einem Braun Strowman zum Beispiel, ne, die sich dann überall durchgeprügelt haben, auf dem Parkplatz, Backstage und dann nochmal ein Tsunami von da runter, von der Mauer runter aufs Auto. Das war schon verdammt unterhaltsam, muss man sagen. Und Bronson Reed in der Rolle funktionierte super. Und also ja, wir haben die, glaube ich, haben wir den beide, hast du den auch damals in Oberhausen noch gesehen?
War super langweilig.
Der sieht halt so beeindruckend aus und dann kommt er halt da rein und dann merkst du immer so, ja, aber irgendwas fehlt da. Und
irgendwie ist das, ja.
Und aber hier hat man da wirklich das aus ihm rausgekitzelt. Der hat plötzlich wirklich funktioniert und war echt unterhaltsam. Ja, und damit hat man dann eben auch hier einen neuen Heel geschaffen. Er sagt ja selber von sich, er wäre der perfekte Heel für den John Cena gewesen.
Ja, so ein bisschen halt Umaga-mäßig, ne?
Ja.
So in die Richtung.
Ja. So,
wir sind. Kommen wir zum Bash?
Ja, kommen wir zum Bash. Da haben wir natürlich die Fehde mit Cody Rhodes und Kevin Owens. Cody, der alte Gönner, oder?
Gönnerhaft hier. Also, nimm doch mal das Match. Jetzt nimm doch mal ein Titelmatch. Warum? Jetzt nimm doch mal ein Titelmatch endlich doch mal.
Ja.
Jetzt, ich will dich doch mal besiegen. Jetzt mach doch.
Du bist halt ein schlechter Gegner einfach. Leichtes Spiel für mich.
Ja. Ich bin noch verletzt. So, guck mal, ist doch ganz einfach. Ja. Und, ja, die beiden gegeneinander, ne, da war ja noch alles auf Freundschaft, da war ja noch alles auf sportlich. Hat sich jetzt auch ein bisschen geändert
beim Kevin Owens. Da hat sich Kevin Owens auch noch zurückgehalten. Da wollte er die harten Aktionen draußen nicht zeigen.
Er wollte ja gar nicht aufs Knie gehen und wollte gar nicht die Powerbomb auf den Apron zeigen.
Weil er
jetzt Mensch gar ist. Keine Gefangenen mehr. Package Piledriver, hier, Junge, Cody, dein Arsch gehört mir. So. Mark ist auch eine schöne Entwicklung, muss man ganz klar sagen. Ja. Gefällt mir. Ansonsten natürlich, ey, Tag Title, Frauen, so egal, Elba Fire, Isla Dawn.
Titelwechsel.
Aus. Ja. Aber auch das war ja wirklich nur so dieses. Ja, die haben es halt gewonnen, damit sie es danach wieder verlieren können, ne?
Ja, weil es in Schottland gewesen ist. Für den Pop, für die Überraschung.
Wirklich. Ja. Dann, ich glaube, mit die größte Überraschung, dass wir ein CM Punk-Match in Berlin bekommen.
Jo.
Also, weil wir gesagt haben, ja, komm, ist halt so, ne, die fahren halt so ein bisschen was auf, aber nichts groß. Auf einmal kommt unser Punkster, kommt nach Berlin und catcht da für mich einen aus. Also, das hätte ich ja niemals gedacht, für mich persönlich. Sehr geil, Strap-Match. Naja, ich mag keine Strap-Matches, aber war trotzdem spaßiges Match mit den allseits bekannten Strap-Match-Spots.
Ja, genau. Mir hat es damals gar nicht so gefallen, wie, also, um mal so den Live-Eindruck hier zu holen. Du warst ja vor Ort. Wie hast du es damals, also wie hast du den Bash in Berlin so wahrgenommen und wie war das?
Ja, also, das war wirklich eins der besten Wrestling-Erlebnisse, ne? Also, so, du hast schon bei SmackDown gemerkt, da ist eine Stimmung und dann bei Bash wird nochmal einer draufgepackt. Also das ganze Ding, ich weiß nicht, also es ist, ihr habt es ja auch irgendwie in der Review gesagt, was ich halt gar nicht verstanden habe, dass ihr meinte, es kam nicht so rüber, weil mit jedem, also es war ja, hast du irgendwie gesagt, auch Abmischung oder so ein Kram, ja, ne?
Das war in der Live-Abmischung, war es halt echt nicht ganz so krass. Ich glaube, das war auch ein Unterschied, ob du es vielleicht danach gesehen hast oder wie auch immer.
Ja. Weil, also in allen Videos wirkte es halt krass. Deswegen, ich fand es halt irgendwie nur komisch, weil alle, mit denen ich geschrieben habe oder die ich auch getroffen habe in der Halle, und alle waren wirklich nur so, Junge, was ist hier passiert? Das ist einfach verrückt. Es war nur laut, es wurde gesungen. So, was du halt auch nicht kennst von deutschen Crowds, sind wir mal ehrlich, es ist so ganz häufig, ey, wir sitzen auf unseren Händen und dann ist gut und dann klatscht man dreimal und dann ist fertig, ne? Aber es wurde gechantet, es wurde gesungen, so alles Mögliche. Klar, natürlich auch so die deutschen Sachen, aber so, oh, wie ist das schön oder so. Aber auch da, ey, nimm halt mit, ne? So, musst du dann auch machen. Klar kannst du sagen, so, das ist ja richtig doof, so beim Fußball oder so, jetzt was würde ich nie singen. Ja, aber auch bei so einer Show, Junge, und dann singe ich jetzt noch 20 Mal. Und das war auch hier, das auch gemerkt, diese Entrance von einem Cody Rhodes, so, man, da kommt halt ein Star raus, ne? Das merkst du natürlich. CM Punk, riesiger Pop, ne? Worüber sollen wir reden? Dann auch die Sache zum Beispiel, als du gemerkt hast, das war ja auch schon bei der Hausshow, bei der wir waren in Köln, eine Rhea Ripley ist auch ein fucking Star.
Ja.
Ne? Also das ist auch, also jetzt nicht falsch verstehen oder sowas, aber es war ja ganz häufig so, die ist auf dem Männer-Level, was so Star-Sein angeht. Ne? Es war ja ganz häufig, kennst du ja auch von House-Shows, Frauen kommen raus, yo, Leute gehen pinkeln, Crowd ist nur noch halb so viel da wie vorher. Ey, wenn eine Rhea rauskommt, ist egal. Das ist, ne, das ist wirklich, du weißt, da kommt einfach ein Top-Star. Punkt.
Ja.
Und das hast du auch hier gemerkt, da hatten die Leute Bock drauf. Und dann natürlich auch bei SmackDown oder auch eben hier die Reaktion, die auch Ludwig Kaiser und ein Gunther ziehen. Also das ist wirklich, also Bash in Berlin war wirklich überragend und ich bin sehr, sehr froh, dass ich da sein konnte, dass ich dafür Tickets bekommen habe. Ja.
Sehr schön erzählt. Dankeschön dafür. Ja, was haben wir noch gehabt? Natürlich Main Event, natürlich Gunther gegen Damian Priest.
Gegen Randy Orton.
Gegen Randy Orton, was sag ich denn? Damian Priest kommt in die Show danach. Gegen Randy Orton, genau. Auch der richtige Gegner natürlich, ne? Also,
klar.
Um auch den Gunther hier nochmal gut aussehen zu lassen. Ich mochte auch dieses Mixed-Tag-Dimension, das war halt echt unterhaltsam auch. Aber ja. War auch echt eine runde Show, wie gesagt, Abmischung und da, vielleicht haben wir auch auf den Ohren gesessen, man weiß es nicht. Auch wir sind nicht fehlerfrei. Dann kommen wir weiter. Wir haben nochmal eine kleine NXT-Geschichte. Wir haben noch NXT No Mercy natürlich dann Anfang September. Main Event, Ethan Page gegen Joe Hendry. Joe Hendry, der ihm ja vorher mehr als einmal ein Schnippchen schlagen konnte. Und wir hatten noch Trick Williams als Special Guest Referee, der aber dann hier dann, trotzdem konnte sich dann eben hier Ethan Page durchsetzen. Da hat noch Roxanne Perez, Jada Parker, Oberfemi gegen Tony D'Angelo. Das hat ja quasi so den Bruch von Tony D'Angelo hier eingeleitet, ne, der nicht mal an sich geglaubt hat und dann später wieder aufgebaut wurde, um sich dann den Belt doch zu holen. Das fand ich eine schöne Geschichte. Zachary Vance gegen Wes Lee. Also viel TNA-Talent hier, ne, die besten Freunde gegeneinander, die ehemaligen Rascals.
Ja.
Ja, auch das war eine solide Show. Also war jetzt keine absolut herausragende Show, aber das ist wie so oft bei den NXT-Events, die kann man halt gut gucken, oder?
Absolut. Also auch bei Fimi gegen Tony D'Angelo hat Spaß gemacht. Ja. Tony D'Angelo eher so ein bisschen, ich kann es wieder nur sagen, das ist so mein Upcoming-Typ, weißt du? So von Jahr zu Jahr mag ich den irgendwie mehr.
Ja. Nein, und vor allem auch, da war halt dann schon einiges noch zu sehen, was wir dann auch für die Zukunft gehabt haben, ne? Julia sollte ja dann auch Wochen später ihr In-Ring-Debüt geben, quasi dann auch schon mal eine Roxanne Perez herausfordern. In den Wochen drauf bei Raw zum Beispiel, wir hatten Bret Hart und Gunther übrigens im Ring, was natürlich sehr witzig gewesen ist, ne?
Ja, genau. Mit mein Lieblingswrestler ist Bill Goldberg.
Ja. Vielleicht, was dann noch wichtig ist, Mitte September startet SmackDown ja auf dem USA Network und da wird auch gleich groß aufgefahren mit Cody gegen Solo Sikoa im Steel Cage Match und da gibt's natürlich dann jede Menge Eingreifen der Bloodline, aber vor allem auch am Ende Eingriff für Roman Reigns, der hier dann Cody unterstützt.
Hm? Das ist der Anfang allen Übels.
Das stimmt eigentlich sogar, ja. Oder war es dieses Kopfnicken? Man weiß es nicht so genau.
Das stimmt, ja.
Wir haben gerade
Jey Uso gewinnt seinen ersten Singles-Title.
Wollte ich gerade sagen.
Was wirklich ein sehr schöner Moment war.
Ja, genau. Also das auf jeden Fall auch wichtig, finde ich, um die Leistung von dem Jey Uso in den vergangenen Jahren wirklich nochmal zu würdigen. Also weil der, also wir machen Headlock jetzt seit 8 Jahren und wenn man sich so die ersten Podcasts anhört, wo wir dann auch teilweise über die Usos gesprochen haben und man, die waren ja wirklich auch schon manchmal sehr langweilig. Gute Wrestler, gutes Tag-Team, aber schon dann zwischendurch auch mal sehr langweilig und dass ein Jey Uso jemals so gut als Singles-Wrestler funktionieren würde, hätte ich halt nie erwartet, bin ich ehrlich.
Auf gar keinen Fall, ja. Also man muss auch sagen, natürlich auch in diesen Jahren gab es auch schon den Aufstieg hier mit den Uso Penitentiary Usos, die deutlich besser waren, die geile Matches gegen den New Day hatten. Ne, aber wirklich wie Jey Uso sich aus dieser Bloodline-Story herauskristallisiert hat, auch als Singles-Wrestler, kann man nur seinen Hut vorziehen.
Ja.
Ich bin auch immer noch ein bisschen traurig, dass der Title-Run nur so kurz ging und man das dann der Tatsache geopfert hat, dass Jey Uso wieder bei der Bloodline mitwerkeln muss. Das finde ich immer noch nicht die beste Entscheidung.
Ja. Man hat ja dann auch die Niederlage von dem Drew McIntyre beim Bash in Berlin, hat man dann auch gerechtfertigt, indem man dann ja quasi nochmal brutaler zu Werke gegangen ist und dann ja auch CM Punk nochmal zerstört hat und dann wieder die Kette abgenommen hat. Ne, das darf man auch nicht vergessen. Man hat immer erklärt, wenn der eine verliert, dann kann der gerade verloren hat, trotzdem wieder zurückkommen und den anderen dann noch viel mehr wehtun im Prinzip. Und das hat man hier in der Geschichte dann auch, wie ich finde, sehr, sehr gut dargestellt. Jemand anders, der zurückgekommen ist, ist ein Seth Rollins. Hat dann hier in dieses Last Monster Standing Match zwischen Bronson Reed und Braun Strowman eingegriffen. Auch das wiederum wichtig, dass mit Seth Rollins wieder da ist, weil der sollte auch noch später eine Rolle spielen. Was haben wir noch? Wir haben noch was. Ja, hast du die eigentlich gesehen, die Netflix-Doku hier zu Mr. McMahon?
Nee, nur teilweise.
Ach. Kann ich?
Ja, du hast doch Podcast darüber gemacht, du kannst doch erzählen.
Ich sag dazu, hört euch die Podcasts an. Nein, das ist eine Dokumentation, die ist sehr, sehr gut gemacht. Aber für so Wrestling-Heavy-User wie uns, teilweise ein bisschen zu allgemein gehalten und einige Punkte sind halt eben ein bisschen kurz gefasst. Wenn man viel über Wrestling weiß und sich viel damit beschäftigt und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ihr, die euch jetzt hier einen fast über 2-stündigen Jahresrückblick von WWE anhört, dass ihr das auch tut, da hat man sich so ein paar Punkte, da hätte ich mir ein bisschen mehr Tiefe gewünscht, aber
ich weiß aber auch, dass wir darüber geredet haben, ja. Weil ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass ich mich über deine Meinung lustig gemacht habe im Chat,
ja.
Weil ich so meinte, ja, aber du bist auch nicht Zielgruppe dafür.
Das wollte ich mich gerade hinten dran schieben, ne? Weil darum geht's nicht. Also Zielgruppe, ich nehme da meinen Bruder als Zielgruppe. Mein Bruder hat in den 90ern Wrestling geschaut und hat danach den Absprung geschafft, im Gegensatz zu mir. Und der hat sich dann das angeschaut und meinte, boah, krass, was da alles passiert ist und boah, Vince McMahon, die ganzen Skandale, das ist ja schon krass, ne? Weil da werden natürlich diese ganzen diese ganzen Geschichten auch aus der Vergangenheit angerissen. Da wird der Ringboy-Skandal wird angesprochen, Steroid-Skandal natürlich, auch die Art und Weise, wie da mit Frauen umgegangen wird, speziell in der Attitude-Era natürlich, der Führungsstil von McMahon, der McMahon, der auch sich selbst hier als sehr ambivalenten Charakter darstellt, ne? Also wo auch Widersprüchlichkeiten in seinen eigenen Aussagen zu hören sind. Ich finde die schon sehr, sehr interessant. Ich sag nur, ähnlich wie es Markus getan hat, es gibt ja irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Stunden es gewesen sind, 200 Stunden Interviewmaterial und daraus sind dann halt eben 6 Folgen Netflix-Doku geworden, eine knappe Stunde. Ich würde gern mal in die kompletten Interviews mit Vince McMahon reinhören zum Beispiel. Das fände ich super spannend, weil auch ein Bill Simmons hat ja gesagt, das müssen wohl auch sehr absurde, wie soll man sagen, sehr absurde Bedingungen gewesen sein, mit denen teilweise auch die Interviews geführt worden sind. Ne? Da waren dann auch die Berater von McMahon mit dabei und haben dann hier und da mal gesagt, ja, sag mal das noch und mach das so und so und ganz obskur wohl teilweise auch. Und natürlich auch die Tatsache, dass bestimmte Dinge gar nicht so groß aufgefahren worden sind, wie man sich das vielleicht erhofft hätte. Ne? Zum Beispiel der Fall General Grant wurde angeschnitten, aber dadurch, dass halt ein Großteil der Interviewaufnahmen vor diesen Anschuldigungen rausgekommen sind, ist das natürlich sehr kurz gekommen. Ist halt eben so. Also ich hätte mir da mehr Tiefe gewünscht, aber es ist eine sehr gut präsentierte Doku, eine hochgradig professionell produzierte Doku. Kleinere Fehler sind drin, hört euch dazu unsere Reviews an. Wir haben ja wirklich also gut eine Stunde pro Episode drüber gesprochen und wirklich da nochmal Details reingebracht, Zusammenhänge nochmal erklärt. Das war auch, haben wir auch viel Lob für bekommen, ne, weil wir es wirklich nochmal journalistisch eingeordnet haben. Aber ja, ich fand sie sehr unterhaltsam, aber für mich als Wrestling-Nerd nicht tiefgehend genug, trotzdem sehr gut. Was haben wir noch gesehen? The Miz turned gegen R-Truth. Hier, wir haben es schon angesprochen, zum Final Testament, auf lange Sicht. Ja,
Frechheit.
Sehr bitter, dass Ilja Dragunov sich auch noch das Kreuzband gerissen hat. Übrigens, den haben wir seitdem auch nicht mehr gesehen. Wie siehst du die Zukunft eigentlich von Ilja in 2025?
Ich hoffe, dass man ihn wieder auch da einsetzt, wo er war, ne? Also, dass man ihn wieder irgendwie im IC-Title-Picture einsetzt, weil da gehört er meiner Meinung nach auch hin mit seinem Talent, was er da bringt, in irgendwelchen Matches mit Bron Breakker, von mir aus auch Matches mit Ludwig Kaiser. Ich sag mal, klar, natürlich, wir alle wollen jetzt so, gib uns Ilja gegen Gunther, ne?
Werden wir gerade hier doch irgendwann kriegen.
Ja, also das werden wir auch irgendwann kriegen. Ich denke mal aber jetzt nicht um den Belt, weil bis dahin vielleicht sein Gunther den Belt schon verloren hat. Ja, ich denke mal irgendwie so da und hoffe, dass man da auch den Weg weitergeht. Aber so ein Kreuzbandriss, der heilt ja auch nicht mal von heute auf morgen, ne?
Nee, also wenn du überlegst, er hat sich da Ende September verletzt, ist dann, glaube ich, im Oktober operiert worden. Mindestens ein halbes Jahr, also sprich so, vielleicht sehen wir irgendwo auf der Road to WrestleMania, wenn du Glück hast.
Ja,
irgendwie oder da oder danach, so. Weil du dann sagst, dann sind eh keine Geschichten gerade frei auf der Road to WrestleMania, da setzen danach ein. Mal sehen. Ansonsten, was haben wir noch gesehen? Wir sind auf dem Weg zu Bad Blood. Da ist natürlich das Hell in a Cell Match zwischen Drew McIntyre und CM Punk ganz prägnant. Das ist natürlich dann auch der Main Event gewesen. Was wir aber auch mitbekommen haben, ist, dass die Motor City Machine Guns nicht mehr bei TNA zugegen sind und stattdessen natürlich Richtung WWE schielen. Da gab es dann Anfang Oktober auch schon die ersten Vignetten. Das sollte ja auch später noch wichtig werden. Aber dann können wir auch hier in Richtung Bad Blood springen. Natürlich da Kai, der große Fädenabschluss, der sich auch angefühlt hat wie ein Fädenabschluss. CM Punk gegen Drew McIntyre in einem Hell in a Cell Match, was auch wirklich diesen Titel mal verdient gehabt hat, muss man ganz klar sagen.
Ja, das war wirklich ein sehr gutes, ein sehr spaßiges Match mit allen möglichen Sachen. Wir hatten sogar den Einsatz von Blut. Wir dachten, wir kriegen Reißzwecken. Es waren dann aber die Kügelchen vom Armband, die im Säckchen drin waren. Aber es war wirklich, das war diese Blutfehde, die auch in so ein Match gehört, meiner Meinung nach.
Ja. Auch ungeplantes Blut, wenn man hier den Einsatz von dem Werkzeugkasten mit reinnimmt und Drew McIntyres Schnittwunde, die er sich dadurch zugefügt hat. Nein, es war ein fantastisches Match. Und es hat auch wirklich alles wiedergegeben, nochmal, was die Fehde wiedergegeben hat. Da waren viele Anspielungen drin, ne? Haben es gerade auch kurz erwähnt, ne? Erinnern uns auch an die Sache, wo McIntyre das Band zerreißt und CM Punk die Kügelchen im Mund stopft. Da gab es dann hier auch die Retourkutsche quasi dafür. Nein, das war ein fantastisches Match. Ein fantastisches Match und wahrscheinlich eines der größten Matches des Wrestling-Jahres, muss man ganz klar sagen.
Ja.
Ja, weiter geht's. Rhea Ripley hat hier Liv Morgan besiegt, allerdings per DQ. Und weißt du noch, da hing doch der gute Dominic Mysterio über dem Ring quasi im Shark Cage.
Hat diesen sehr geilen Fast-Dive gezeigt.
Genau.
Der sehr gut gemacht war.
Und dann haben wir den gebotschten Eingriff von Raquel Rodriguez gehabt und das Ganze ist im Chaos versunken.
Ja, genau. Und dann gab es dann einfach nur ein DQ-Sieg für Rhea Ripley. Ja. Weil der Ref konnte jetzt nicht sagen, ich habe es nicht gesehen, weil er hat es ganz offensichtlich gesehen.
Ja.
Und wir hatten jetzt wirklich das, was das ganze Chaos besiegelt hat. Cody Rhodes und Roman Reigns kämpfen zusammen gegen Solo Sikoa und Jacob Fatu. Beide zusammen im Team. Ja, das ist natürlich gar nicht gut, ne?
Ja, das sollte ja dann im Nachgang vor allem zwischen Cody und KO noch für ordentlich Getöse sorgen. Hier konnten sie aber gewinnen, das muss man sagen.
Ja, genau, hier konnten sie noch gewinnen. Danach kam auch noch The Rock raus, zählt bis 3. Was auch immer das heißt, er wird es uns irgendwann vielleicht erzählen.
Er hat ja auch die Cutthroat hat er auch gemacht.
Genau, aber wir haben ihn auf jeden Fall seitdem nicht mehr gesehen.
Ja, und vielleicht hier nochmal wichtig auch zu erwähnen, Jimmy Uso zurückgekehrt an die Seite von Roman Reigns. Stimmt. Weil sich ja langsam die Bloodlines formieren, weil wir wissen, im November, da steht die Survivor Series an und deswegen muss man da die Bloodlines parat haben. Und wir hatten natürlich hier auch den guten Goldberg ringside und eine kleine Konfrontation mit Gunther.
Ja, die mal gucken, ob sie zu was führt. Wir hoffen natürlich nicht. Aber also, uns ist auch bekannt, dass Goldberg noch ein Retirement-Match haben möchte.
Yes, und das auch bekommen wird. Also von daher, mal gucken, was dabei rauskommt. Nach Hell in a Cell hat CM Punk erstmal angekündigt, so er braucht jetzt erstmal eine kleine Auszeit, er muss eine kleine Pause machen nach all dem Hass und der ganzen Gewalt. Man weiß aber auch, dass ein Punk natürlich ganz gerne eigentlich aufs große Gold gehen würde. Das hat er ja schon vor seiner Trizepsverletzung ja natürlich auch schon getan. Jo, Drew McIntyre auch erstmal weg. Den haben wir auch erstmal nicht gesehen. Da wissen wir, der hat ein bisschen auch eine kleine Auszeit genommen. Es gab ein Titelmatch zwischen Gunther und Sami Zayn. Das war ja auch ein bisschen so ein kleiner Hook zwischen Goldberg und Gunther hier, was auch nochmal angesprochen worden ist. Ja, vor allem, was aber jetzt natürlich dann ab Mitte Oktober eigentlich so ein dominanter Part geworden ist, Kai, ist der Heel-Turn von Kevin Owens und dann eben auch die Art und Weise, wie er es verargumentiert. Und das habe ich ja schon ein paar Mal jetzt gesagt. Ich mag das sehr gern, weil es ist nachvollziehbar, was er sagt, ne?
Ja, genau. Also deswegen auch die You Deserve a Chance nach The Package Piledriver.
Stimmt.
Weil ja. Cody hat auch schon selbst ein bisschen für das Problem gesorgt. Kevin Owens hat dann Randy attackiert und sagt im Endeffekt auch, ja, Cody Rhodes, also ich habe hier die ganze Zeit gegen die Bloodline gekämpft, ich habe dich unterstützt, ich habe dich auf meinen Schultern getragen, als du sie besiegt hast, ich habe hier Blut, Schweiß und Tränen, ich habe meine Karriere aufs Spiel gesetzt, gegen die zu kämpfen, und jetzt auf einmal tagst du mit denen wieder, was soll das? Und auch da, ich mag jetzt auch diesen Ansatz, also wir hatten ja schon mal häufiger, dass auch der Heel gar nicht so Unrecht hat mit den Sachen, die er sagt, ne? Aber hier ist ja auch, also Kevin Owens, ich glaube, du hast den Vergleich gebracht, ist so ein bisschen der Thanos. Das ist auch dann so, Kevin Owens was right. Also ich sehe hier auch dann natürlich, was wir alle immer sehen wollen, sehr viel Potenzial für mögliche Entwicklung bei einem Cody Rhodes. Ich glaube auch immer noch, wir alle wollen immer, ne, es ist dieser geflügelte Begriff von Homelander Cody Rhodes, auch von Leuten, die gar nicht The Boys gesehen haben, sagen, ich will Homelander Cody Rhodes. Ich sehe hier trotzdem ein bisschen das John Cena-Problem, wird vielleicht eher ein Thema für den Ausblick sein. Cody ist eigentlich so groß aktuell, dass ich mir das, also der ist halt das Babyface, ja, ne? Und du brauchst das Babyface. Von daher weiß ich gar nicht, ob du ihn turnen lassen kannst. Du weißt, wie ich es meine.
Ja. Es gab ja erstmal auch schon bei Bad Blood übrigens den Parking Lot Brawl, ne, wo die beiden aneinander geraten sind und dann gab es die Klopperei. Und ich finde, das macht man sehr gut. Wollte das auch noch ganz kurz ansprechen, dass man ja teilweise hier bestimmte Momente auch gar nicht in den Shows zeigt, sondern viral gehen lässt. Also man nutzt ja auch wirklich innerhalb der Präsentation, innerhalb der Darstellung die Macht des Internets. Also das verbreitet sich schon irgendwie und das hat man ja hier auch gemacht. Ne? Das ist ja aktuell ein probater Weg, den man bei WWE wählt. Fand ich gut. Ansonsten, ja, KO gefährlich, interessant, nachvollziehbar. Natürlich, seine Mittel sind ein bisschen drüber. Der Piledriver gegen Randy Orton hier, der ohnehin schon den kaputten Nacken hat. Ich mag es aber auch, dass er dann immer wieder innerhalb dieser Geschichte über die Grenzen geht. Dass man diesen Moment hat, ah, das macht er nicht. Und jetzt ist er halt an diesem Punkt angekommen, dass er eben das doch macht, weil er es gerade eben hier in dem Augenblick für richtig erachtet. Und das gefällt mir gut. Deswegen ein KO, ohnehin ein absolut herausragender Wrestler, sowohl im Ring als auch am Mikrofon. Dem hat man jetzt wieder eine Ernsthaftigkeit gegeben, die wir lange vermisst haben, oder?
Ja, absolut. Also das ist ja auch das, was wir immer gesagt haben. Kevin Owens funktioniert als Heel sehr gut und kann sehr gut funktionieren. Und es ist natürlich immer noch dieses Problem, So, weil Cody hat halt Roman Reigns entthront, dass man jetzt denkt, ja, und Kevin Owens wird jetzt nicht Cody entthronen. Das ist halt so ein bisschen,
ja,
ne, dieses Größenproblem vom Standing her. Nichtsdestotrotz schafft man es mit Kevin Owens, einen sehr nachvollziehbaren Heel-Character zu schaffen. Du sagst, das ist der Böse, aber der Böse hat recht. Das ist auch das, was in Filmen immer gut ist. Oder ich verstehe die Motivation des Bösen. Und das macht es ja immer viel spannender.
Ja, ganz genau. Deswegen haben wir das schon mal so ein bisschen mit abgefrühstückt. Da muss man das gleich nicht mehr nochmal erzählen. Was ist im Oktober noch passiert? Die Motor City Machine Guns sind offiziell debütiert bei SmackDown und sollten sich ja später auch noch die Tag-Team-Titles holen von den Samoanern, das dürfen wir auch nicht vergessen, von den Tonganern. Wie nennt man der Tongans auf Deutsch?
Die Tonganer.
Ja, eben. Die kommen aus Tonga, Tonganesen. Egal. Ansonsten, wer WWE verlassen hat, ist jetzt auch eine Samantha Irvin, also die Verlobte von Ricochet und Ansagerin bei WWE. Geht ja nicht zu AEW, zumindest laut Ricochet selbst, sondern da hieß es, dass sie Musikprojekte verfolgen möchte. Und da bei WWE ist man offensichtlich nicht so begeistert von. Und deswegen hat sie da gesagt, gehe ich einen anderen Weg. Wir haben noch gesehen, dass ein Bron Breakker sich die IC Championship zurückgeholt hat von Jey Uso. Und da ist dann wieder die Bloodline-Geschichte, was du gerade eben schon angedeutet hast. Sprich, da gab es die Eingriffe. Und zuvor gab es ja auch schon die Versuche von Jimmy Uso und Jey Uso hier zu rekrutieren. Da hat er noch gesagt, nee, nach den Eingriffen von der Bloodline und dem Titelverlust sagt er dann, ja. So, das heißt, wir haben die Usos dann kurz Zeit später wieder vereint. Und auch wenn es ein bisschen widerwillig ist, ein Jey Uso teamt dann trotzdem mit Jimmy bei Crown Jewel gegen die neue Bloodline, weil gemeinsame Feinde sind immer gut.
Ja,
ganz einfach formuliert. Dann haben wir noch Ende Oktober haben wir noch den Halloween Havoc. Ja, das war eine der etwas schwächeren Shows, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, ne? Mit Trick ja. Williams gegen Ethan Page im Spin the Wheel, Make the Deal, Devil's Playground Match. Das war so mittel.
Ja, Rich Holland, Andrew Chase, ja, hatte irgendwie ein paar witzige Bilder, aber war auch so, okay.
Julia Stephanie Vaquer gegen Cora Jade und Roxanne Perez war gut. Obafemi gegen Tony D'Angelo war auch gut. Auch das war ja Tables, Ladders and Scares. Das war halt so ein Car-Crash-Ding. Das war, glaube ich, auch mit das beste Match, was wir hier auf der Card gehabt haben. Fallon Henley holt sich hier von Kelani Jordan den North American Championship. Das war ja dieses Gauntlet-Match, wo Kelani erstmal Jasmine Nix und dann nochmal JC Jane eliminiert hat. Dann hat doch JC Jane, meine ich, sie nach dem Pinfall nochmal attackiert, sodass er angeschlagen gewesen ist. Ja, nicht die beste Show des NXT-Jahres, muss man sagen.
Nee.
Reiten wir hier weiter durch die Timeline. Rhea Ripley mal wieder verletzt, also bleiben wir auch bei NXT. Wurde hier offensichtlich von Liv Morgan und Raquel Rodriguez attackiert, Jochbeinbruch, Blut und erstmal wieder eine Ausfallzeit.
Auch sehr gepeinigt von Verletzungen, ne?
Absolut, ja. Aber tatsächlich, innerhalb der Geschichte ist es natürlich von Vorteil, also so blöd das für eine Rhea Ripley ist, aber dadurch, davon profitiert Liv Morgan auf eine gewisse Art und Weise, oder?
Ja, klar, natürlich, aber ist halt schon blöd für eine Rhea, dass sie halt wirklich auch immer Ausfallzeiten hat und immer dieses, also zum Glück waren es halt immer diese Verletzungen, wo du sagst, okay, ein, zwei Monate, dann geht's wieder, ne?
Ja.
Das war jetzt halt keine lange Verletzung zumindest.
Ja, sie ist ja dann auch später, also vor der Survivor Series, noch wieder aufgetaucht mit Maske und hat hier die Wargames gefordert in einem sehr, sehr kurzfristig aufgebauten Damen-Wargames-Match.
Ja.
Das fand ich ganz so schön. WWE entlässt unter anderem den Baron Corbin, Tegan Nox und andere Anfang November und startet auch gleich
in die Hardware
und startet auch das WWE-ID-Programm, was halt eben auch nochmal Richtung Talent-Förderung geht. Auch das ist eine interessante Geschichte, oder? Also, wir haben die Kooperation angesprochen. Hier bindet man quasi schon mal Talent aus den Indies auf eine gewisse Art und Weise an sich, bietet denen Unterstützung an, Trainingsmöglichkeiten, Beratung und so weiter und so fort. Gibt dem aber vielleicht noch ein bisschen Freiheiten mit dabei. Ich finde es eine clevere Art und Weise, wie man Leute sichert, bevor AEW sie sich holen kann.
Ja, genau. Also so dieses mit einem minimalen Invest, ne? Du sagst, okay, zahlt sich vielleicht einer von 10 aus, habe ich jetzt wieder drin, weil ich habe jetzt hier keine großen Kosten und falls mir doch mal einer richtig ordentlich Kohle macht, so gut.
Ja. Ansonsten sind wir dann mal wieder Richtung Saudi-Arabien unterwegs. 2. November gab es dann eben WWE Crown Jewel, angeführt natürlich durch das Match zwischen Cody Rhodes und Gunther. Das haben wir gerade eben ganz vergessen zu erwähnen übrigens, ne? Bei Bad Blood wurde das ja angekündigt. Wir haben zwei Sachen bei Bad Blood vergessen. Einmal, Die geile Crown Jewel Championship wurde angekündigt.
Ja.
Für Damen und Männer. Und wir haben John Cena's Retirement.
Ich wollte gerade sagen, wurde das nicht bei Money in the Bank angekündigt schon?
Das war bei Money in the Bank, du hast recht.
Das würde ich nämlich gerade auch nochmal. Also ich wollte jetzt nämlich warten, was du für Bad Blood sagst. Und dann würde ich sagen, und wir haben auch John Cena vergessen.
John Cena vergessen, das stimmt. Ich habe es aber aufgeschrieben irgendwo. Wir haben es dann im Flow, haben wir es übersehen, ja.
Ja gut, ich glaube, so nach über 2 Stunden haben die Leute da Nachsicht.
Genau, stimmt. Also, man muss auch dazu sagen, also unser Handout ist auch hier so lang wie nie. Ne? Also das sind insgesamt 8 Seiten, die wir hier, die ich hier runtergetippt habe.
Das muss man nochmal sagen, der Olaf, der hat nämlich die Vorbereitung gemacht. Ich habe das nämlich gemacht. Ich, der Olaf, habe das vorbereitet.
Gestern Abend, nachdem wir noch das Watchalong aufgenommen haben.
Ja.
Ja, nee, also deswegen, da nimmt es uns nicht krumm. Also wir wissen.
Nimmt es dem Olaf nicht übel, dass der nämlich alleine das Handout gemacht hat.
Ist dem Olaf nicht übel, dass er John Cena vergessen hat?
Ja. Weil er nämlich alleine das Handout gemacht hat. Ich nicht. Der Kai hat nicht geholfen. Das
ist korrekt. Ja. Auf jeden Fall, John Cena Retirement Tour 2025. Auftritt beim Rumble ist bestätigt, WrestleMania nochmal und dann noch zwischen 30 und 40 Auftritte im Jahr. Das werden wir auch bekommen. Ist ja im Endeffekt auch noch was, worüber wir jetzt gar nicht so viel reden können. Wir haben schon über mögliche Gegner gesprochen. Wir wollen Randy Orton, wollen CM Punk. Vielleicht nochmal einen Titel gewinnen, aber das ist was für einen Ausblick.
Ganz genau.
So, Crown Jewel.
Crown Jewel.
So, 3er Six-Man-Tag-Match hier als Opening-Contest. Bloodline gegen Roman Reigns und die Usos, und das ging ja gar nicht mal so gut aus für die alte Bloodline.
Genau, denn die neue Bloodline schlägt die alte Bloodline.
Ja, und das auch relativ deutlich, und Roman Reigns muss den Pinfall fressen, wenn ich mich nicht täusche.
Ich weiß es nicht auswendig.
Ich meine, es war so. Aber ja, das war auf jeden Fall hier eine ganz interessante Geschichte, weil ja auch am Ende Sami Zayn noch eingegriffen hat, hat ja hier Reigns den Kick verpasst, und am Ende, ja, war es dann großes Durcheinander. Ja, doof gelaufen. Doof gelaufen. Auf jeden Fall ging es dann noch ein wenig weiter innerhalb der Crown Jewel Card natürlich. Nämlich, wir hatten nochmal die Damentitel, die auf dem Spiel standen. Bianca Belair, Jade Cargill im Four-Way verteidigen hier. Vielleicht erwähnenswert, dass die Metaphor, die Meta-Girls, Lash Legend und Jakara Jackson auch den Monat zuvor ja relativ präsent gewesen sind, gerade bei SmackDown. Das war so ein Testlauf, wie man so schön gesagt hat. Wir haben Seth Rollins gegen Bronson Reed bekommen. Da konnte sich dann Seth Rollins den Sieg zurückholen. Liv Morgan konnte hier sich gegen Nia Jax durchsetzen. Crown Jewel Championship, bla. Three-Way war unterhaltsam. LA Knight, Andrade, Carmelo Hayes und dann Main Event Gunther gegen Cody Rhodes. Cody Rhodes konnte sich das Ding dann hier holen. Ja,
das war ja auch das Problem, was wir so ein bisschen hatten. Okay, wie löst man das jetzt? Da muss jetzt Champion gegen Champion kämpfen. Wie kann man das schaffen, beide gut aussehen zu lassen? Ja, man hat diesen Weg gewählt. Ja, Cody ist dann so ein bisschen schlauer, rollt sich durch bei einem Sieger. Genau. 1, 2, 3. Ja, Gunther ist dann so ein bisschen, ist halt nicht geschlagen. Ach Mann, Mist, habe ich verloren im sportlichen Wettkampf. Da werden sich doch die Hände geschüttelt. Man hat es insofern dann gut gelöst, dass man einfach sagt, es ist mir morgen wieder komplett egal.
Ja, ganz genau das.
Nee, deswegen. Man hat den größten Belt der Welt bekommen.
Ja, nee, der hat er nicht mal bekommen. Der liegt ja irgendwo in Saudi-Arabien.
Ja, ja, man hat ihn einmal kurz umgesetzt bekommen, damit man ihn da irgendwo ausstellen kann. Ich frage mich bis heute, wie Cody Rhodes den Ring wieder abbekommen hat, dem sie ihn da aufgezogen haben, ob sie ihm einfach einen anderen Finger neu draufgesetzt haben und den alten einfach abgeschnitten haben, so wie er sich das Ding auf den Finger gequetscht hat. Ja, also es war halt eine egale Show, ne?
Ja. Eben drum. Ne? Also, es ist halt wirklich so. Gut, wir machen weiter hier im Turnus. Nämlich, wir haben noch die weiteren Entwicklungen. Nämlich, du hast gerade Gunther angesprochen. Damian Priest wird hier neuer Number One Contender. Hat ja einen Fatal Four-Way bei Raw gewonnen. Und ist dadurch der neue Herausforderer Nummer 1 geworden. Und diese Niederlage von Gunther hat man ja zumindest nochmal in dem Programm hier aufgeführt. Nämlich im Vorfeld des Survivor Series, wo die beiden hier aufeinandertreffen. Bei Saturday Night's Main Event trafen sie aufeinander, so rum.
Ja.
Ging es ja darum, du hast so ein bisschen, du hast dein Mojo verloren und so, ne, du hast ja keine Chance gegen mich und so. Weil du eben, ja, ein bisschen deine Dominanz verloren hast, die du zuvor gehabt hast. So muss man es ja sagen. Es war wohl bei der Survivor Series. Jetzt komme ich aber
weg. Ja, und bei Main Event war das Triple Threat Match.
Genau.
Wo es hieß noch, ein Big Boot macht keine Fehler, und dann hat es doch eine Fehler gemacht.
Das stimmt. Es wurde der US-Title für die Frauen angekündigt. Kurze Zeit später wurde auch der Intercontinental-Title für die Frauen angekündigt, sprich neue Midcard-Belts innerhalb von Raw und SmackDown, was auch angesichts der Größe der Damendivision, gerade wenn man in Richtung NXT schaut, in meinen Augen nach wie vor Sinn macht.
Ich finde die Bells trotz, also das steht und fallen damit, wie sie aufgebaut werden.
Ja, aber
wenn sie so aufgebaut werden wie die Damen-Tech-Bells, dann kann das noch so viel Sinn machen und dann ist es trotzdem egal.
Tag Team Wrestling spielt ja bei WWE nun mal eh nicht so die allergrößte Rolle. Das sehen wir selbst bei den Männern, ne?
Ja, das stimmt.
Also von daher haben sie da vielleicht auch ein bisschen schweres Standing. Ich hoffe auch, dass wir bei einem Tag Team Belt bleiben. Also nicht zwei plötzlich haben. Ja, die Situation hier zur TV-Situation in Deutschland habe ich schon erklärt. Dann sind wir eigentlich bei der Survivor Series angelangt. Der Aufbau war ja relativ klar. Sprich, also die alte Bloodline brauchte Mitglieder. Roman Reigns hat so Stück für Stück die Leute wieder um sich geschart. Also erstmal waren es ja die Usos logischerweise. Den Sami Zayn hat man dann auch wieder überzeugt, weil der ja mit Jay gut befreundet gewesen ist und auch Jimmy hat er dann irgendwann verziehen. Aber wir brauchten noch einen letzten Mann. Und das war ja dann eben den CM Punk, der hier gemeinsam mit Paul Heyman wieder mit zurückgekommen ist. Und spätestens da wusste man auch so, okay, wahrscheinlich hat die neue Bloodline keine Chance, obwohl sie eben einen Bronson Reed zur Seite gestellt bekommen hat, der optisch ganz genau gut ins Team reingepasst hat.
Ja, eben. Hat er auch dann ein schönes Solo acknowledged. Ging ja auch darum, Rollins wollte ja nicht ins Team rein. Genau. Er hat gesagt, nee, mit dem Roman spiele ich nicht mehr. Und dann war es eben CM Punk, der sich dafür einen Gefallen von seinem Freund gesichert hat, nach dem Motto, ich helfe dir nur, wenn du mir einen Gefallen tust. So funktioniert Freundschaft. Und die Show an sich ist ja auch sehr frisch, ne? Also das Frauen-Wargames-Match war nix, haben wir auch gesagt. Wir haben Nakamura, der sich sehr überraschend die United States Belt von LA Knight holt. Mal gucken, was jetzt das nächste Jahr für LA Knight parat hält.
Auch neues Gimmick für Nakamura, vielleicht auch nochmal.
Und genau, das Comeback von Nakamura mit einem neuen Gimmick. Alles ein bisschen mysteriöser, ein bisschen härter, ein bisschen düsterer. Bron Breakker verteidigt gegen Sheamus und Ludwig Kaiser in einem echt spaßigen Match. Gunther gegen Damian Priest, Eingriff von Finn Balor hatten wir da natürlich. Und dann eben das Männer-Wargames-Match, was so mit das Wichtigste hier auf der Card war. Der Splash von Bronson Reed, der sich dabei die Knöchel angeknackst hat und jetzt erstmal längere Zeit ausfällt und auch so, wie es klingt, WrestleMania verpasst.
Ja, Jimmy Uso also, auch so einen gebrochenen Fuß, gebrochenen Zeh.
Gebrochenen Zeh, genau. Ne, wir haben natürlich diese großen Momente mit Punk und Roman Reigns mit hier, du darfst nicht raus und ich gehe aber doch schon mal raus. Ne, also mal gucken, was das noch irgendwie dann mit sich führt. Ja, also das Main Event war hier schon storyline-mäßig das Wichtigste, aber wir hatten trotzdem eigentlich mit auch Shinsuke LA Knight, Break, also mit dem Triple Threat Match und Gunther gegen Damian Priest, wir hatten hier auch eigentlich recht viele spaßige Matches auf der Card.
Ja, bin ich komplett bei dir und man muss jetzt hier langsam so die Wege Richtung WrestleMania auch ebnen, weil wir bewegen uns natürlich jetzt nicht nur Richtung Netflix, sondern eben dann auch Richtung Royal Rumble natürlich. Und da merkt man jetzt auch schon, okay, das zieht langsam an. Wir haben es jetzt zuletzt gesehen, dass natürlich auch die Story zwischen CM Punk und Seth Rollins nimmt Fahrt auf. Also da der Hass sprudelt langsam über, während sich nun Drew McIntyre ja auch der alten Bloodline quasi hier zuwendet. Es wird ja schon gerüchtet, dass Roman Reigns eventuell auch nach Raw wechseln könnte, dass man hier die Fehde nativ sozusagen bei Raw fortführen kann. Ja, Drew McIntyre gefällt mir auch in der Rolle ganz gut, ne, dass er hier auch sagt, ja, ne, CM Punk war wenigstens klug genug, dass er sich hat kaufen lassen, ne, der hat ja sich dann, wie gesagt, eingefordert, aber ihr, ne, Jey Uso und Sami Zayn, was, ihr kämpft die ganze Zeit und plötzlich irgendwie, was ist das, der Stockholm-Syndrom oder was? Ich mag den Drew McIntyre einfach unglaublich gern, dieser Rolle, die er da spielt. Und bevor wir zu NXT Deadline kommen, da können wir gleich auch noch kurz drüber sprechen, können wir ganz kurz noch hier vielleicht den Saturday Night als Main Event abfrühstücken. Das ist ja der Podcast von letzter Woche, also da könnt ihr auch ganz kurz reinhören, weil auch da die Eskalation von Cody und Kevin Owens ist wahrscheinlich hier das Wichtigste, was wir mitnehmen, was noch nicht mal gezeigt worden war bei der Show.
Der Package Pile Driver.
Genau, ja, das.
Das war das Wichtigste. Chelsea Green natürlich US Champion. Ansonsten. So, was man noch kurz anmerken kann, weil es auch so ein bisschen den Übergang in der Nacht, wir hatten natürlich auch noch NXT Deadline mit den Iron Survivor Matches. Da hat dann eben Oberfemi und Julia haben gewonnen. Die werden jetzt ihre Matches bei New Year's Evil bekommen. Oberfemi, ne, also, ist zwar jetzt, ne, NXT ist ja schon vorbei und wenn ihr das hört, ist sowieso schon vorbei. Hat ist kein 1 gegen 1 Match, sondern hat so ein Triple Threat Match noch mit Trick Williams und Eddie Thorpe, weil da gab es keinen klaren Sieger. Der eine Ref sagt so, der andere Ref sagt so. Ein VAR gibt's nicht bei NXT. Von daher macht man daraus ein Triple Threat Match. Ja, also das ist so der Übergang ins nächste Jahr.
Ja.
Und wir haben jetzt noch paar Raw-Folgen, da ist auch viel gepretapped, weil Papa Triple H sagt, ey Leute, Weihnachten, da wird es mal nicht mal loch, da müsst ihr mal nicht an der Schippe, da könnt ihr mal schön zu Hause sitzen, euch ordentlich den Wanst voll schlagen und dann sehen wir uns alle danach mal wieder und dann machen wir schöne Raw-Netflix und dann starten wir mal rein in die Season.
Genau das. Ansonsten also gerade nochmal ganz kurz zu NXT Deadline. Die Iron Survivor Matches, beide spaßig. Also das, ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Also auch, und das Tag Match auch sehr, sehr gut mit Nathan Frazer und Axiom gegen die No Quarter Catch Crew. Klingt so ein bisschen nach Weekly, aber ist ein hervorragendes Match gewesen, muss man dazu sagen. Ja, aber dann sind wir an der Stelle, glaube ich, auch durch mit dem Jahresrückblick. Wie du schon gesagt hast, ne? Uns erwartet Anfang kommenden Jahres natürlich auch schon extrem viel. NXT New Year's Evil, Raw on Netflix. Wir haben noch ein Saturday Night's Main Event vorher, wirklich auch, also vor dem Royal Rumble. Anfang Februar dann den Royal Rumble. Also ich habe ja allein vier Finger schon mal, was WWE NXT angeht. Und es gibt noch Japan und noch ganz viel mehr. Also verrückter Januar wird das auf jeden Fall. Aber Kai, jetzt rückblickend betrachtet, dass WWE plus NXT, ja, also WWE, Raw, SmackDown plus NXT, ihr wisst, wie ich das meine. Wie blickst du da jetzt zurück?
NXT ein bisschen schwächer geworden, muss man sagen, auch durch den Wegfall von einem Ilya, von einem Carmelo Hayes zum Beispiel. Ja, Ethan Page schon und gut, ist für mich jetzt aber auch nicht so der unterhaltsamste Champion. Du magst den Trick Williams nicht ganz so gern. Also NXT hat ein bisschen gelitten, gerade so in der zweiten Jahreshälfte. WWE ein klares Auf und Ab. Aber trotzdem muss ich sagen, das war ein wirklich starkes Jahr. Also wir hatten wirklich viele beschissene Jahre, jetzt auch schon in der Headlock-Geschichte. Ja, aber
wir haben uns auch die beschissensten Jahre ausgesucht, wenn man ehrlich ist.
Jetzt gerade zum Starten auch, ne?
Es tut mir leid.
Und dann ab rein in eine Pandemie, Junge. Geil, Thunderdome.
Überleg mal, dass meine Motivation WrestleMania 32 war, mit Roman Reigns gegen Triple H. Ich mache einen Wrestling-Podcast.
Ja, da kann man es auch lassen. Also, nee, aber wirklich, also allein dieses... Es war ja trotzdem spannend, die Road to WrestleMania mit diesem Hin und Her, ne? Wir hatten Punk im Rumble, generell das erste richtige Jahr von Punk wieder in der WWE, Alter. Count me fucking in. Also, dann natürlich nicht zu vergessen, einer der größten WrestleMania Main Events der Geschichte mit Cody, der seine Story finished, mit Overbooking, mit allen Legenden kommen nochmal raus. Also, das sowieso. Wir haben Gunther, der sich das große Gold geholt hat. Ne? Und das Ende seiner großen Regentschaft. Wir hatten auch da, bleibe ich auch bei, habe ich immer gesagt, ey, das wird nicht kommen, das kommt in 3-4 Jahren, wenn überhaupt. Wir hatten ein Pay-Per-View Premium Live Event in Deutschland, hätte ich auch niemals gedacht, mit einem CM Punk auf der Card und einem Gunther als World Heavyweight Champion im Main Event gegen Randy Orton. So, mein Junge, ich habe denn vor 6 Jahren oder so irgendwo noch in vor 100 Leuten gegen Pete Dunne wrestlen sehen oder so ein Kram. So, pack dir mal am Kopf, was sich da entwickelt hat. Wir haben neue Entwicklungen in der Bloodline. Wir haben wieder einen coolen Heel Kevin Owens. Man muss natürlich auch sagen, ey, wie bei allen Sachen, nicht alles Gold, was glänzt. Ist der Run von Cody Rhodes das geilste auf der Welt?
Nee,
ist aber ganz oft bei Babyface Champions, ne? Trotzdem, jedes Mal, wenn Cody irgendwo rauskommt, bin ich so, ja, trotzdem geil, lohnt sich. Also, ne, muss ich da auch irgendwie sagen. Tag Team Division ist immer noch eine Baustelle. Jade Cargill hat sich in einem Jahr auch viel zu wenig verbessert, was sie eigentlich machen sollte, meiner Meinung nach. Das ist so persönliche Kritik. Aber also ich glaube, wir haben eine echt gute Zeit. Und Mann, WWE ist so heiß wie noch nie. WWE hat so asoziale Ticketpreise wie noch nie. Hassig wie die Pest. Wirklich, ne? Das ist die größte Frechheit. Aber trotzdem, also natürlich ist es nicht, es ist kein Wrestling-Boom der 80er und 90er, aber WWE hat schon wieder einen Boom und ich finde, das merkt man auch so ein bisschen.
Ja.
Dass WWE schon irgendwie wieder cooler geworden ist. Und dass man sich, man kann Leuten auch schon mal so eine Show zeigen und muss sich nicht komplett schämen, warum man sowas guckt.
Das stimmt. Nein, also, ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen, das ist das beste WWE-Jahr in der Headlock-Geschichte. 8 Jahre zurück. Ich glaube, das kann man so sagen.
Ja.
Gerade das Storytelling gefällt mir sehr gut aktuell. Du hast durchgehende Geschichten, die nachvollziehbar sind, zumindest in der Mehrzahl. Ja, am Anfang war es noch ein bisschen ruppig, Anfang 2024. Nichtsdestotrotz, am Ende kackt die Ente und am Ende ist da eben eine geile WrestleMania bei rausgekommen. Da beklage ich mich dann nicht. Wir haben viele emotionale Augenblicke auch bekommen. WrestleMania Main Event, wie gesagt, wir haben diese große Fehde CM Punk gegen Drew McIntyre gehabt, was auch mit großen Emotionen aufgeladen gewesen ist. Jetzt zuletzt die New Day Story. Ja, die war über Zeiten wirklich zäh, hat sich angefühlt wie eine Staffel The Walking Dead, aber am Ende hat's was Großes rausgebracht und The New Day plötzlich als Heel-Team wirklich mit reingebracht. Und das macht man momentan sehr gut. Und ich bin da sehr neugierig drauf, ob man das auch im nächsten Jahr so aufrechterhalten kann. Ob man das logisch halten kann, ob man das nachvollziehbar halten kann. Wie man dann eben auch neue Leute mit im Main Picture etablieren kann und denen auch einen Charakter geben kann. Weil ich finde, das macht man auch sehr stark. Ne? Drew McIntyre, dieser neue Charakter, der ist absolut Main Event tauglich und Champion würdig eigentlich. Hat aber natürlich das Problem, dass er irgendwo noch da ist noch die Bloodline, in die er jetzt mit reingeworfen wird. Mal gucken, ob er da nochmal in Richtung Titelgold gehen kann. Aber ich habe in diesem Jahr wirklich viel Spaß an dem WWE-Produkt gehabt, eben weil das Storytelling mir so gut gefällt und weil ich die Charaktere sehr ansprechend finde. Und deswegen bin ich da auch wirklich so jemand, der, wenn es der nächste Morgen nach dem Raw und SmackDown ist, dann schaue ich da auch rein und ich will da auch wissen, was los ist. Das war, bin ich ganz ehrlich, die letzten 8 Jahre nicht immer so. Wenn dann Raw gewesen ist, habe ich schon mal gesagt, ja gut, Dienstag, wir haben nicht unbedingt einen Podcast, ne? Kann ich auch mal Mittwoch angucken oder so. Ne? Und das ist jetzt nicht der Fall. Ich will wissen, wie es weitergeht. Und das ist, glaube ich, das größte Ausrufezeichen, was man für ein Produkt irgendwie haben kann. Deswegen, ich bin zufrieden. Es ist nicht alles perfekt, wie du schon richtig gesagt hast. Und trotzdem freue ich mich da auf das Jahr 2025. Und da werden wir dann nochmal im Jahresausblick drüber sprechen, Kai.
Ja, das stimmt. Wird sehr interessant, was da auf uns zukommt.
Ganz genau. Dann sind wir an der Stelle auch durch mit dem Jahresrückblick 2024 WWE. Tja, Kai, also unser Plan mit, das geht nur 2 Stunden, ist auch gescheitert.
Das ist korrekt. Aber ich denke mal so mit Vorlabern und Pinkelpause sind wir so bei 2:30 vielleicht.
Ja. So sieht es nämlich aus. Ich hoffe trotzdem, dass ihr eine Menge Spaß mit uns gehabt habt, hier auch nochmal durch das Jahr hindurch zu galoppieren. An der Stelle natürlich auch ein schöner Moment, um Dankeschön zu sagen. Dankeschön für alle, die dabei gewesen sind, die uns unterstützt haben, die unsere Beiträge geteilt haben, die kommentiert haben, die geliked haben, die auf dem Discord unterwegs sind, mit uns diskutieren. Wir haben auch immer noch eine gute Zeit mit euch. Es macht nach wie vor jede Menge Spaß, hier Headlock für euch zu produzieren, auch wenn es Arbeit ist und wenn das Privatleben manchmal ein bisschen darunter leidet, aber nichtsdestotrotz, es ist uns eine Ehre und eine Freude, für euch hier Headlock zu gestalten, um das nochmal zu sagen. Und ich hoffe einfach, dass wir da im nächsten Jahr genau dort anknüpfen können, wo wir es auch hier getan haben. Oder, Kai?
Ich kann mich nur anschließen. Zu 110%.
Ja, deswegen nehme ich an der Stelle meinen Hut, sage Dankeschön fürs Zuhören vor über 2 Stunden hier und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Nächste Woche gibt es die Review zu World's End und die Woche drauf gibt es dann den Jahresrückblick zu AEW, da könnt ihr euch auch drauf freuen. Ansonsten, wenn ihr noch mehr haben möchtet, Patreon, Steady, YouTube-Kanalmitgliedschaften, wisst ihr alles. Dankeschön fürs dabei sein und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.